Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier auf OkiTalk, dem interaktiven Sprachportal vom Mensch zu Mensch. Heute am 24.02.2020 um 20 Uhr haben wir das Thema für euch: Ergänzung und Ursache der Gewalt. Der Sendetext sagt: Einleitung zur Radiosendung am 24. Februar 2020 um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf okitalk.com. Die Trinitäten. Das Erkennen der Gewalten führt zu einem neuen Weg in das Paradies. Krieg ist der Kampf mit Waffen aus einer fiktiven Bedrohung. Frieden ist der Kampf mit Worten um fiktiven Profit. Paradies ist das Leben in freier Entfaltung, ohne Kampf, ohne Gewalten und ohne fiktive Regeln und ohne fiktive Werkzeuge. Im Paradies der Wirklichkeit ist alles für frei. Und jetzt zu Klaus.
Und da bin ich und sage einen wunderschönen guten Abend. Danke dir, lieber Alexander. 20:02 haben wir es jetzt, genau, 24. Februar 2020. Ja, ihr habt gehört, heute ist der Henning, Naturdesign bei uns, Ergänzung und Ursache der Gewalt. Und wir sind interaktiv, steigt ein in den Außenchat und Coder kommt direkt hier auf den OkiTalk-Redesurfer. Ja, zum Ablauf der Sendung, zum Ende des Abends werden wir noch ein paar Fragen stellen, wo wir dann unsere Zuhörer hier in den Sprechraum reinholen. Und wer so zwischendurch natürlich Fragen hat, darf dann auch immer wieder hereinkommen. Lieber Marc Wahle, die Sendung hat noch nicht mehr begonnen und du bist schon im Warteraum. Ich denke mir, das ist jetzt viel zu früh, aber schön ist, dass du auch heute bei uns bist. Ja, und jetzt rufe ich mal heute nach Peru. Da ist unser Naturdesign und das ist der Henning. Und vor allem ein Thema, ja, wenn es um Gewalt geht und vor allem die Ursache, heißt es ja die Wurzel der Gewalt. So kann man es vielleicht auch nennen. Mal gucken, ob er mich korrigiert. Und guten Abend zu dir, lieber Henning.
Guten Abend, lieber Klaus. Schön, dass ich bei dir da sein darf und freue mich auf diese Sendung. Und du hast es ganz richtig gesagt, es geht um die Ursache von Gewalt. Und es gibt da also zwei weitere Experten außer mir, die an diesem Thema geforscht haben und auch sehr erfolgreich waren. Das war zum anderen Johann Galtung, der das magische Dreieck der Gewalten konstruiert hat, und die Kobabu Universität, also Complexity Balance World United, die also wissenschaftlich an dem Phänomen Gewalt gearbeitet hat und Ergebnisse erzielt hat. Und ich habe in Zusammenarbeit mit dem Leiter dieser Universität, der auch Mediator bei der NATO war und auch 2012 einen Atomkrieg mitverhindert hat, mit dem ich auch sehr eng in Kontakt stehe, der mich auch in die politische Ebene mit reingebracht hat, um ein neues Narrativ zu bilden bezüglich politischer Regelungen, was Gewalt und Ähnlichem dergleichen angeht. Und Gewalt definiert sich grundsätzlich erstmal darin, dass auf der einen Seite in der Politik immer die Waffengewalt dargestellt wird, so nach dem Motto, ich bin hier der Mächtige, wenn du nicht hörst, bringe ich dich um. Aber dieses Bild hat sich geändert dadurch, dass Gewalt anders definiert wird, mittlerweile einmal durch die Forschung von der Kobabu, Complexity Balance World United, und auch eben von meinem energetischen Denken, wie ich Gewalt darstelle und was in der Komplexität von den Darstellern der Gewalt, also von Johann Galtung und Kobabu, fehlt, ist eigentlich, was ist eigentlich die kleinste Einheit von Gewalt? Und die kleinste Einheit von Gewalt ist eigentlich die kleinste Lichtenergie, die man sich denken kann. Und die kleinste Lichtenergie, die man sich denken kann, ist im Grunde genommen eine negative Energie, eine Lichtenergie, die positiv ist und eigentlich Leben kreiert. Und das Leben kreieren haben wir oder können wir sehen an den ältesten Kulturstätte in Caral, hier auch in Peru, wo die Caral ja vor 5000 Jahren in ihrem Allwissen etwas gewusst haben und das Symbol der Spirale oder ihr Allwissen, was sie gewusst haben, in einem Symbol, in einer Spirale, in drei verschiedenen Formen dargestellt haben. Und das ist so faszinierend, dass man eigentlich, wenn man diese Deutung der Spirale in diesen drei verschiedenen Formen, was die alles zum Ausdruck bringen, was das Licht Energie ist, das Licht Information ist, das Licht Leben ist und das Licht Bewegung ist. Und diese Merkmale sind eigentlich das, was das Leben überhaupt auf der Erde im Physischen ausmacht. Und die kleinste Form davon ist halt eben die Energie. Und zu dem energetischen Leben gibt es allerdings in unserem gesellschaftlichen Dasein noch eine andere Form. Das nennt sich Fiktionen, Theorien, Theologien, Ideologien und sämtliche gemeinschaftlichen Regeln, ob das jetzt Spielregeln im Schach sind oder im Monopoly oder ob das die Spielregeln des Lebens sind. Es sind erfundene, energielose Gewalten, wenn ich das mal so definieren darf. Und diese energielosen Gewalten sind aber ein Hindernis in der Entfaltung und in der des Lebens, des natürlichen Lebensprozesses, in der Entfaltung und in der Entwicklung und in der Bewegung des Lichtes und der Energien schlichthin. Und diese Fiktionen sind im Grunde genommen, oder dieses Erkennen dieser energielosen Fiktionen ist der Untergang der jetzigen Systeme, weil das haben auch andere Leute definiert und da komme ich später aber noch zu. Und ich möchte also jetzt erstmal zum Anfang ein bisschen was zu Johann Galtung erzählen, zu dem magischen Dreieck der Gewalten. Im Hinblick dazu, zu der Kobabu-Universität, die also wissenschaftlich das Ganze immer in Linien und Kurven dargestellt hat, um Prognosen zu machen, während Johann Galtung regelrechte Prophetie betrieben hat, aber aus mathematischen Erkenntnissen. Johann Galtung hat Krieg und Frieden in einen Doppelbegriff, also in zwei Faktoren unterteilt und hat gesagt, Frieden ist immer die Abwesenheit von Gewalt oder von Krieg. Das heißt, das eine bedingt das andere. Solange wir Krieg haben, haben wir auch Frieden. Und solange wir Frieden haben, haben wir auch Krieg. Um aus diesem Zustand herauszukommen, müssen wir eigentlich erkennen, was die Magie der Gewalten ist, die Johann Galtung beschreibt. Und Johann Galtung beschreibt die Magie der Gewalten in der Form, dass er also die Gewalten einmal unterteilt hat in direkte Gewalt, strukturelle Gewalt und personelle Gewalt beziehungsweise kulturelle Gewalt. Und egal, wo Gewalt auftritt oder vermehrt auftritt, sie vermehrt sich auf alle Bereiche. Das heißt, man kann Gewalt, oder das Ergebnis von Johann Galtung war, Gewalt kann man nicht mit Gewalt bekämpfen, sondern man kann Gewalt immer nur minimieren. Und zu diesem Zeitpunkt wusste man, als Johann Galtung noch lebte, nicht, wie man die kleinste Einheit von Gewalt definiert. Das hat dann die Kobabu-Universität versucht, wissenschaftlich auszuarbeiten, indem man Gewalten untersucht hat, auch in Form von Epigenetik. Und dass man aus wissenschaftlich festgestellt hat, dass also die Epigenetik auch ein Teil gewaltwirkender Phänomene sind. Und auch Krankheiten oder Epidemien können auch Gewalten darstellen, was wir zum Beispiel jetzt aktuell in China in Wuhan haben. Und das sind alles Gewalten. Und diese Gewalten hat die Kobabu-Universität in der Komplexität in Kurven dargestellt, in speziellen Kurven oder Linien, wie auch immer man das nennen darf. Dazu möchte ich allerdings auf meinen Artikel verweisen, den ich noch hier verlinken werde. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass man aus diesen Kurven und Linien dann erkennen kann, welche Tendenz hat die und die Gewalt, die dann auch näher definiert ist in den Kurven. Und bei mir geht es eigentlich jetzt eigentlich nur darum, dass man den Unterschied erkennt zwischen energetischer Gewalt und fiktiver energieloser Gewalt. Die energetische Gewalt ist im Grunde genommen eine Schöpferkraft, aber die Fiktion, die energielose Gewalt, ist im Grunde genommen eine Mittäterschaft, eine zerstörende Kraft. Wobei die zerstörende oder die zersetzende Kraft auch eine natürliche sein kann. Aber dazu kommen wir später näher. Klaus, darf ich dich jetzt bitten, die Grafik einzublenden?
Wir sind schon alle eingebettet, von oben nach unten. Siehst du das links im Chatbereich?
Ja, ich sehe das jetzt.
Da haben wir also größer bekomme ich es nicht hin, nur kurz zur Info.
Ja, das macht nichts. Ich kann das erklären und ansonsten können die Leute, glaube ich, auch die Grafik anklicken und das dann vergrößern, oder?
Ja, man kann das markieren und kopieren und dann auf seinem Rechner auch ziehen. Das geht auch.
Jo, aber ich werde es erklären. Wir haben also auf dem ersten Bild energetische Wirklichkeit und Wahrheit. Alles ist sich selbst gehörend. Alles ist Energie. Jedes Atom ist Energie. Und im Hier und Jetzt der Zeit wirken diese Energien. In der Vergangenheit haben die Energien keine Wirkung und in der Zukunft haben sie auch keine Wirkung. Sie wirken immer nur in dem Moment des Geschehens, in der Reaktion, in dem Prozess. Und wenn jede Handlung eines lebenden Wesens wieder der energetischen Schöpferkraft Leben zu kreieren ist, sind wir alle im Paradies der Wirklichkeit. Und in der Wirklichkeit ist alles für frei, weil wenn ich ein Teil der Energie bin und jedes andere, was ich sehe, anfassen, fühlen kann, auch Energie ist, ist es auch ein Teil von mir. Das heißt, ich kann also, was ein Teil von mir ist, gar nicht klauen, weil es gehört zu mir. Und das ist das, was durch die materielle Sichtbild, dass also Atome tote Teile sind und die energetische Sichtbild, wie ich es sehe, Atome eigentlich Informationen lebendigen Lichtes sind. Und wenn man Licht komprimiert zu Wasser, dann ist Wasser auch lebendiges Licht oder verflüssigtes Licht und Wasser ist Leben. Und das zeigt auch die Wasserforschung immer mehr. Auch das Stuttgarter Institut hat also jetzt auch sehr gut festgestellt oder dargelegt, dass Wasser im Grunde genommen ein Bewusstsein hat. Und Wasser, das ist auch meine Erkenntnis, ist ein Medium, das Informationen speichert, das Energie speichert und das auch Formen strukturieren kann, aus diesen beiden heraus. Aus der Information und aus der Energie heraus kann Wasser Strukturen bilden und energetisiertes Wasser hat auch die Struktur von Lebensformen, den Sechseck und dem Dreieck. Und aus dieser Struktur vom Wasser bilden sich auch viele Symbole ab. Und ja, das ist einmal das Wesentliche an dem Energetischen. Also die Energie ist immer im Fluss. Und wenn man in dem Fluss der Energien ist, wie die Indigenen zum Beispiel, da hat die Kobabu-Universität festgestellt, also die leben in der Natur, in dem Fluss mit der Natur, mit den Energien. Und da ist also die lineare Gewalt im Grunde genommen eine gleichbleibende Linie, weil die Prozesse, die dort ablaufen, die Lebensprozesse sind immer gleich und da passiert auch nicht viel. Da sind die Dörfer immer in einem nicht zwar wachsenden Prozess, aber der Prozess des Wachstums ist genauso groß wie der Prozess des Zerfalls. Und deswegen ist es eine gleichmäßige Linie, während wir in den Industrieländern viele Prozesse haben, die sowohl Wachstum produzieren als auch Gewalten produzieren, wo Leben minimiert wird. Und Leben wird auch minimiert durch das Essen, was wir zu uns nehmen. Alleine in dem Wandlungsprozess, dass wir Nahrung aufnehmen von Pflanzen oder von Tieren und die in unsere eigene Energie wieder umwandeln. Und dieser energetische Wandlungsprozess, dass wir Energie umwandeln und in unsere eigene nutzen, ist im Grunde genommen auch ein Minimieren oder ein Wandlungsprozess, der Leben minimiert, aus der Sicht der Pflanze oder des Tieres. Und deswegen hat das Ganze auch immer zwei Seiten und das hat auch Johann Galtung mit dem Doppelbegriff definiert. Krieg ist die Abwesenheit von Frieden. Das heißt also, wir dürfen oder wir kommen jetzt in eine Zeit des Bewusstwerdens, wo wir Begrifflichkeiten nicht nur einer Sache zuordnen, sondern eben mehreren Dingen zuordnen. Und die Komplexität daraus, dass wir diesen Dingen mehr zuordnen, ist, dass wir die Einheit oder die Energie Energie erkennen oder differenzieren, die Energien differenzieren von den energielosen Fiktionen und Regeln, die wir leben. Dann möchte ich zu dem dritten Bild kommen, dem Dreieck der Gewalten, was in dem kreisenden Dreieck das magische Dreieck von Johann Galtung darstellt. Und Johann Galtung hat im Grunde genommen dasselbe Phänomen festgestellt wie das RPE-Syndrom bzw. Paradoxon. Das RPE ist das Rose-Podolsky-Einstein-Paradoxon, was besagt, dass alles mit allem verbunden ist. Und da Licht zu miteinander in elektrisch-magnetische Substanz geht oder sich verdichtet in elektrisch-magnetisch, bauen sich also Lichtverdichtungen auf und das Licht ist aus seinem Ursprung heraus immer mit allem verbunden. Oder wie ich auch so schön sage, Wasserstoff ist das erste Element in unserem chemischen Periodensystem und Wasserstoff ist die Verbindungsbrücke zwischen dem ursprünglichen Licht aller Sonnen und dem jetzigen physischen Leben auf dieser Erde. Und die Gewalt, wie gesagt, Johann Galtung hat die Prognosen gewagt, beziehungsweise die Prophezeiungen, die er gemacht hat, sind alle eingetreten. Er hatte in den 70er Jahren prophezeit, dass also die Mauer fallen, innerdeutsche Mauer fallen würde. Der hat sich um 3 Monate nur verrechnet, sie ist etwas eher gefallen. Und der hat auch den Zusammenbruch des Sowjetreiches prognostiziert gehabt und hat auch, was sehr interessant ist, den amerikanischen imperialistischen Zusammenbruch für 2020 prognostiziert. Und es wird ein spannendes Jahr, was wir haben, weil wir sind jetzt im Jahr 2020. Und um diesen Kreis drumherum von dem magischen Dreieck der Gewalten von Johann Galtung habe ich jetzt mehrere Blasen gemacht. Davon ist eine blaue Blase rechts. Die nennt sich heilende Kraft, also Lebenskraft. Das ist also die neutrale Kraft, die Heilkraft, die in den Energien existiert. Dann ganz unten die grüne Blase ist die Lebenskraft, also die Schöpferkraft, die also aus Energien Leben kreieren kann. Und dann haben wir links um das Dreieck von Johann Galtung die graue Blase, das ist die Mittäterschaft, das ist die Energie, die also Leben minimiert. Also Prozesse, Lebensprozesse, die Leben minimieren. Und da gibt es 2 Formen, einmal die mit weißem Hintergrund und einmal die mit grauem Hintergrund. Die mit weißem Hintergrund, das sind die energetischen Wandlungsprozesse, die Leben minimieren im energetischen Bereich. In dem rein energetischen Bereich und in dem grauen Bereich, das sind die Mittäterschaften, die Leben minimieren in dem fiktiven Bereich, also in dem energielosen Bereich. Das heißt also, dass ich durch energieloses Handeln oder Fiktionen oder Regeln Prozesse, energetische Wandlungsprozesse erzeuge, die also Leben minimieren. Das ist, glaube ich, so verstanden worden.
Ja, bei dir ist es windig, kann das sein?
Ja, ich habe hier das Fenster aufgemacht, weil es sehr warm ist.
Verstehe, aber es stört noch nicht. Na, das hast du gut erklärt, Henning. Wir haben schon einen Gast da, das ist der Franz Reutinger. Wollen wir mal kurz dem eine Zwischenfrage geben? Vielleicht hat er schon was.
Ja, bitte gerne.
Franz Reutinger, guten Abend. Frank 1958 als User hier.
Ja, grüß euch. Grüß dich, Henning. Grüß dich, Klaus. Ich habe derzeit noch keine Fragen. Ich höre noch gespannt zu. Danke.
Okay, danke dir, lieber Franz. Ja, Henning, du erzählst hier die Bandbreite, wie letztendlich wie das Leben funktioniert. Mit den guten und mit den Schattenseiten, kann man letztendlich sagen. Ja, das sind alles ganz wichtige Themen, um das Leben doch zu verstehen. Und wir verstehen es nach wie vor noch nicht wirklich. Oder einige schon, sonst würden sie sich nicht so intensiv damit beschäftigen.
Da kommen wir noch später zu.
Wunderbar.
Ich hoffe, dass die Leute dann aufwachen und dem Weg ins Paradies folgen können und aus ihrer Mittäterschaft in die Heilkraft oder auch in die Schöpferkraft gehen. Und Moment, jetzt muss ich hier mal gerade was aufmachen.
Geht gleich weiter, noch ein bisschen Geduld.
Spannung steigt.
Genau. Und jetzt geht's gleich weiter. Dann hat der Henning sein Dokument, was er uns präsentieren möchte.
Ja, ich muss die Grafik auch erstmal größer machen, damit ich sie lesen kann. Also wie gesagt, in dem grau hinterlegten Bereich die Fiktionen, die ohne Energie sind. Und das, wenn wir also in Regeln handeln, die also ohne Energie sind, also in Theorien, Theologien, Fantasien, Illusionen, Spielregeln, erfundene Rechtsregeln, ohne, die also ohne Wirkung sind, sondern einfach nur eine energielose Regel sind, dann ist das eine Behinderung oder Minimierung am sich bewegenden Leben der Energien. Und wenn man sich an solchen Regeln beteiligt, dann minimiert man die seine eigenen Lebensprozesse und auch die anderer Lebensprozesse. Und dieses Beteiligen an dem Behindern von Lebensprozessen des natürlichen Lebens, so wie es die Indigenen in den Amazonas machen zum Beispiel, das nenne ich dann eine Mittäterschaft. Und in der Mittäterschaft benutzen wir auch energielose Werkzeuge und energielose Fiktionen. Das heißt also, wenn ich jemanden in die Illusion bringe, etwas zu tun, was er eigentlich gar nicht will, dann bin ich ein Mittäter, indem ich denjenigen, den ich in die Fantasie bringe, was er eigentlich nicht machen will, der Täter auch schlichthin. Aber derjenige, der sich auch in die Fiktion hinleiten lässt, ist auch ein Mittäter, weil er sich nicht bewusst ist seiner Energien, die er eigentlich in seiner Schöpferkraft tun könnte, weil er kommt nämlich aus die Schöpferkraft raus in eine Mittäterschaft des Handelns, wo er geleitet wird und nicht, wo er selbstbestimmend ist. Und das ist das, was wir in den Gesellschaften leben zurzeit, dass wir von Politik und Wirtschaft bestimmt werden, aber immer mehr Menschen merken, das geht so nicht weiter. Und in ihre eigene Schöpferkraft treten, in ihr Selbstbewusstsein, in ihre Selbstverantwortung, in ihre Selbstverantwortung gehen und aus sich selbst heraus etwas Leben schaffen oder beziehungsweise Handlungen schaffen, die diesen Regeln nicht mehr entsprechen oder mitmachen. Und das ist das Bewusstwerden schlichthin, was momentan auch überall zu sehen ist. In den Politiken gibt es keine funktionierende Regierungen mehr, weder in Deutschland noch hier in Peru noch in Israel noch sonst wo. Alle Regierungen sind massiv handlungsunfähig. Einmal aus diesen Fiktionen heraus, also aus dieser energielosen Fiktion, die sie als Regeln aufstellen. Und auf der anderen Seite, weil sie dieses energielose Werkzeug Geld für etwas darstellen, was eigentlich gar nicht existiert. Und die Schulden oder die erdrücken momentan also quasi die Regierungen in ihrer Handlungsfähigkeit. Wobei diese Schulden eigentlich eine energielose Fiktion ist, die wir eigentlich nur wegdenken brauchen. Und das finde ich eigentlich, passiert momentan auch. Und dann habe ich neben dem grauen Feld noch eine Skala von minus 5 bis plus 5. Unten ist dann die Schöpferkraft, Leben kreieren. Das ist also der absolut energetische Bereich. Und in der Mitte ist die Heilkraft, Leben regenerieren. Das ist diese neutrale Kraft, Leben zu regenerieren, ist eine Kraft, die aus sich selbst heraus passiert, meistens im Schlaf über Nacht, dass der Körper sich regeneriert und dass man gesund wird und heilende Kräfte hat. Das heißt also,
dass man gesund wird und weiter habe ich es nicht gehört, der Wind war da.
Dass man gesund wird, also die Heilkraft ist, Leben zu regenerieren oder Prozesse zu regenerieren, dass das Leben in seinem Organismus weiter funktioniert, geschieht eigentlich aus sich selbst heraus. Das heißt, dazu braucht keiner was zu tun. Und deswegen ist die Pharmaindustrie zwar sehr hilfreich in der Wirtschaft, aber zur Heilung tun sie eigentlich nur dazu beitragen, dass man daran glaubt, dass die Pille hilft. Aber im Grunde genommen tut die Pille eigentlich mehr Nebenwirkungen erzeugen als die Wirkung schlichthin zur Heilung. Und wie gesagt, die Heilkraft ist eine Kraft, die also aus sich selbst heraus geschieht. Und dazu braucht man auch nichts tun und da braucht man auch keine Medizin. Wobei ich nicht sagen will, dass man die Medizin abschaffen kann. Notfallmedizin ist wichtig und ist auch sehr gut. Und sie hat auch ihre Wirkung und sofortige Wirkung, während die Heilkraft in ihren Prozessen langsamer wirkt, aber auch bestätig.
Und darf ich noch ergänzen? Und die Medizin, gerade wenn jetzt Menschen schon viele verschiedene Medikamente nehmen, heißt auch nicht, dass man diese von heute auf morgen absetzen kann. Man muss das schon schön ausschleichend machen, um auch auf einen gesunden Körper wieder hinzuleben. So darf man es vielleicht auch betonen, oder?
Ja, das ist durchaus möglich, beziehungsweise darf angewandt werden. Das muss jeder selber wissen. Ich denke, der Patient sollte hier entscheiden, ob er in die Schöpferkraft geht, selber sich zu regenerieren oder fremde Hilfe oder Mittel in Anspruch nehmen möchte. Das muss man spüren, das muss man fühlen. Und in dieser Zeit des Bewusstwerdens, dass wir ins Paradies gehen, werden wir sensibler, feinfühliger und wir merken das selber. Also ich merke es, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und da muss ich mich einfach nur konsequent entscheiden, was ich für die Heilung mache oder was ich für die Schöpferkraft mache oder ob ich in irgendeine Mittäterschaft gehe. Und dass sich selbst entscheiden, ob ich in welche Kraft ich jetzt anwende, die ich mir jetzt bewusst werde in dieser Zeit, das ist das, was eigentlich passiert momentan. Und die Mittäterschaft ist eigentlich etwas, wovon man sich in der Masse leiten lässt, wo man eigentlich unbewusst mitläuft, aber nicht bewusst merkt, was tue ich hier eigentlich? Tue ich meinem Körper mehr Schaden an, wenn ich den ganzen Tag im Büro sitze, keine Sonne habe und an Vitamin-D-Mangel leide, weil Vitamin-D bildet sich in meinem Körper eigentlich nur, wenn ich Sonne habe und in der Sonne bin. Und das sind also Sachen, wo ich mir selber gesundheitlichen Schaden zufüge, um einer Fiktion nachzurennen, wo ich weiß, wie lange hält der Euro noch. Also ich weiß es nicht, wie lange der Euro noch hält. Ich will da auch keine Prognosen machen, aber so wie es momentan aussieht, gebe ich dem Euro keine lange Zukunft mehr. Weil es ist eine Fiktion und die Fiktion wird mit dem energetischen Erkennen, dass eigentlich alles Energie ist, zusammenbrechen. Und diese Bestätigung, dass es zusammenbricht, die kann ich an vielen Ecken und Enden sehen. Und viele sehen es noch nicht so, aber es wird immer deutlicher, was in der Welt passiert und wo der Weg hingeht. Ich sage immer, es gibt eine neue Weltordnung. Die neue Weltordnung hat zwei Gesichter. Entweder wir gehen in eine diktatorische, faschistische Zukunft oder wir gehen in ein neues Bewusstsein, dass wir verstehen, was Leben ist und dass Wasser intelligent ist und dass wir 70% unseres Körpers aus Wasser ist und dass unsere Intelligenz eigentlich dazu da ist, sie auch selber zu nutzen, um selber Leben zu schöpfen, um selber Leben zu kreieren, um selber das Dasein zu genießen. Und wenn ich diese energetischen Prozesse, um diese energetischen Prozesse Bescheid weiß, dann weiß ich auch, wie ich handeln muss und wie ich reagieren muss. Ob ich noch einer Fiktion, einer energielosen Regel nachgehe oder mitgehe oder mitlaufe oder ob ich selber in meine Schöpferkraft trete und das mache, was mir gut tut, was mir Spaß macht, wo ich Freude dran habe, wo ich gesund dran werde. Das ist eigentlich ein wesentliches Prinzip, was jeder für sich selber erkennen muss. Das heißt, dass ich in meine göttliche Schöpferkraft gehe, um selber zu erkennen, was tue ich hier, warum bin ich hier und wie kann ich mein Leben gestalten, ohne dass ich jemand anderen Schaden zufüge. Und ohne jemanden Schaden zuzufügen, ist es am besten, das Leben so zu gestalten, dass man in der Schöpferkraft ist, dass man mit dem Fluss der Energien lebt, im Einklang mit der Natur, mit den sich bewegenden Energien und dass man darauf achtet, möglichst wenig Schaden anzurichten. Und das kann man in der Skala links sehr gut erkennen, welche Kraft man hat und dass wir vor allen Dingen erstmal rauskommen, weil alle Menschen reden immer nach Frieden und Frieden und Frieden. Aber Frieden ist ein Prozess, der den Krieg bedingt. Und wenn wir in einem Prozess mit dem Krieg sind, dann müssen wir aus dieser Ebene zwischen Krieg und Frieden heraustreten. Und das ist eigentlich das Paradies. Und das Paradies ist eigentlich in der Begrifflichkeit. Also ich habe viel nach Liedern gesucht, um ein gutes, passendes Lied zum Paradies zu finden. In den meisten Liedern, die ich gefunden habe, wird das Paradies oder auch überhaupt in Geschichten wird das Paradies einfach immer als Sündenfall dargestellt. Und wir müssen uns gedanklich von dem Sündenfall lösen, dass das Paradies eigentlich nicht der Sündenfall ist, sondern eigentlich das energetische Leben im Fluss der Energien ist, wo eigentlich alles da ist und wo wir uns eigentlich nur von bedienen brauchen, beziehungsweise bedienen in der Form, dass wir in dem Fluss der Energien leben. Weil das, was ich brauche, kommt dann auch zu mir. Und das kreiere ich auch mit meinem Handeln und Tun als Wächter am Leben und auch als Schöpfer am Leben. Und dazu würde ich sagen, machen wir einfach mal die erste Musik, um erst einmal aus dem Krieg und Frieden herauszufliegen mit dem Lied von
Soll ich mal übersetzen? Das ist der erste Song, ist von Los Linkas, kann das sein? El Condor Pasa?
Leo Rojas, El Condor Pasa. Das heißt, wir begeben uns jetzt in die Luft aus Krieg und Frieden und versuchen dann in das Paradies zu landen.
We'll be right back.
sind wir wieder zurück. Noch ein Hinweis für morgen. Da heißt es Anja Kirst und Missbrauch in der Psychiatrie. Ein wichtiges Thema. Es gibt manchmal sehr gute Einrichtungen, die ich hier auch betonen möchte, aber auch das Gegenteil, wie oft im Leben. Und heute ist der Henning da und versucht uns das echte Leben, das Bewusstwerden ein bisschen näher zu erwecken, zu verstehen, aufzuwachen, wie man das auch nennt. Jeder für sich nimmt das mit, was er mitnehmen möchte und kann. Und ich hoffe, dass dann auch die Bewegung im Leben immer mehr fruchtet. Henning, dein Mikrofon.
Ja, danke für das Hiersein und das Sprechen dürfen und für die vielen Zuschauer. Und ich bin jetzt dabei, dass ich jetzt eigentlich noch mal kurz erklären möchte, wie Gewalt funktioniert. Und ich lese jetzt einfach mal ein bisschen Text vor aus der Arbeit von der Kubabu, um das noch ein bisschen zu vertiefen, was wir bis jetzt hatten. Gewalt ist ein universelles Phänomen, welches die gesamte Spezies Mensch reguliert. Denn der Mensch hat ansonsten keine natürlichen Feinde, außer zum Beispiel Keime, Bakterien und Krankheiten. Gewalt funktioniert als semi-automatisches Phänomen. Der Steuerungsmechanismus der Gewalt ist die Epigenetik. Die Epigenetik schaltet Empathie ein oder aus. Wenn Empathie abgeschaltet wird, funktioniert ein Gehirn sehr oft nach dem Fight or Flee, das heißt also Kämpfen oder Weglaufen Modus. Empathie hat dann keine Bedeutung mehr, was zu den entsprechenden Konsequenzen führt. Das Gewaltsystem wirkt wie eine Krankheit, wie ein Virus, der durch den Empathieverlust aktiviert wird. Dann ist hier ein fachlicher Hinweis, siehe Gary Slutkin und seine Projekt Cure Violenz in Chicago, USA. In diesem Projekt behandelt Gary Slutkin Gewalt wie eine hochansteckende Krankheit. Für weitere Beschreibungen lesen Sie im Internetartikel von Gary Slutkin zur Gewalt. Die Empathie wird von mehreren Segmenten an verschiedenen Chromosomen bestimmt. Der Proteinmantel, der diese Segmente umschließt, Epigenetik, bestimmt die menschliche Fähigkeit zur Empathie durch Methylierung. Bisher gibt es keine ausreichende Forschung zum Zusammenhang aus Epigenetik und Empathie. Forscher, die derzeit in der Lage wären, Ergebnisse zu präsentieren, erklären uns im Jahr 2015 unter vorgehaltener Hand auf der KLEPSO. Die KLEPSO ist eine Organisation in Mexiko, die sich für wissenschaftliche und medizinische Forschung an Gewalt organisiert hat, dass sie hierzu erstaunlich wenige Förderungsgelder bekommen und darauf angewiesen seien, für das Militär zu forschen. Damit es zu solchen Äußerungen kommen, könnte es sein, politische Willen geben, der möglicherweise Gewalt bewusst ins Kalkül zieht. Also das Militär sorgt dafür, dass also die natürliche Forschung an Frieden bzw. dem Weg ins Paradies behindert wird. Funktionsabläufe der Epigenetik wurden im 20. Jahrhundert vorwiegend in der Krebsforschung erforscht. An Kohärenten von eineiigen Zwillingen, von denen der eine Krebs und der andere nicht. Daraus erkannte man, dass bei gleicher genetischer Grundlage unterschiedliche Ausprägungen zum Leben oder Tod führen. Der Unterschied ist das Ergebnis der Funktionsweise der Epigenetik. Hormonausschüttungen bestimmen die Funktionsweise der Epigenetik. Somit ist klar, dass die Epigenetik das Bindeglied zwischen Menschen und Umwelt ist. Die Epigenetik ist somit auch der semi-automatische Faktor, der Gewalt steuert. Die Abläufe, die automatisch laufen, werden biologisch-epigenetisch definiert. Nicht automatische Abläufe werden durch bewusstes menschliches Verhalten definiert. Und wie Verhalten die Epigenetik verändert? Kultur hat den weitaus größeren Einfluss auf epigenetische Prozesse. Unter der Voraussetzung, dass der Mensch eine Kultur der Epigenetik gestaltet. Kultur ist per se ein Akt des Bewusstseins. So wie die Zahnpflege, die Spülung von Fäkalien oder die Körperhygiene Errungenschaften von Kultur sind, die sehr weit verbreitet sind. Auch wenn nicht absolut oder universell, kann die Epigenetik ein biologischer Baustein mehr ebenso in diesem Prozess der Enkulturation einbezogen werden. Das Phänomen hört auf, semi-automatisch zu sein, wenn sämtliche Intelligenz angewandt wird, um epigenetische Zustände zu definieren. Umweltbedingt, kontextgebunden und verhaltensbedingt fällt die hormonelle Varianz günstiger oder schlechter aus. Die Umweltbedingungen sind je nach Kontext günstiger oder ungünstiger für die Methylierung der Chromosomen zugunsten der Empathie oder der Gewalt. Menschen sind in der Lage, die Umwelt, in der sie leben, entscheidend zu beeinflussen. Gewalthandlungen gelten keinesfalls als automatische Handlungen, sondern können durch erlernbare Methoden und Strategien aufgenommen und kompensiert werden. Hier nochmal ein Hinweis zu Gary Slutkin. Wenn wir uns auf das Ziel konzentrieren, Traumata zu Ich bin jetzt gerade überlegen.
Hast du bewusst das Mikrofon weggenommen oder wie war das?
Da war was weg. Wenn wir uns auf das Ziel konzentrieren, Traumata zu identifizieren, die Empathieverluste nach sich ziehen, kann die Menschheit Traumata über die Messung der Veränderung Methylierung im Blut nachweisen und relativ genau eine Anamnese zum Zustand der Epigenetik von Menschen erstellen. Sofern die Indikatoren überprüft wurden, ist es möglich, anhand der Indikatoren eine entsprechende Therapie oder Verhandlungsstrategie auszuwählen, die zu einer Heilung der Traumata und somit zu einer Wiederherstellung der Empathie führt. Folglich gibt es sehr pragmatische Wege, das Problem Gewalt zu beheben. Dazu benötigen wir eine neuartige Weltkarte des Traumas, welches politisch aber gewollt und Konsens sein müsste. Das ist aber oder wird zurzeit noch nicht realisiert. Im August 2017 wurde in PNAS New York, Rockefeller Universität, ein Artikel veröffentlicht, der zeigt, wie Forschung an der Epigenetik gefördert wird. Das in diesem Artikel beschriebene Beispiel kann so gedeutet werden, dass die gezielte Manipulation der Epigenetik durch Hormone als politisches Instrument zur Intervention angedacht wird. In ihrem Artikel Oxytocin Enforced Norm Compliance Reduces Phobic Autogrowth Rejection beschreibt Nina Marsh, Dirk Scheele, Justin S. Feinstein, Holger Gerhardt, Sabrina Strang, Wolfgang Mayer und René Harlemann, wie sie das Verhalten von Menschen mittels der Zugabe des Hormons Oxytocin direkt und unmittelbar nachweislich verändern. Fraglich ist, mit welcher Absicht dies geschieht, da diese Forschung eindeutig den Nachweis erbringt, dass eine Manipulation der Epigenetik aus politischem Kalkül angedacht ist und dies nicht mit einer demokratischen gesinnten Heilung von Traumata zu tun hat, die dazu angedacht wäre, den Grad der Selbstbestimmung von Menschen positiv zu gestalten. Also es gibt dort Forschungen, die bewusst abgebrochen worden sind von der Kobabu, wo man gesagt hatte, das geht hier zu weit, das geht in den Weg zur Heilung, das wollen wir nicht. Und der Leiter der Kobabu, mit dem ich befreundet bin, wird auch momentan derzeit wieder sehr heftig angegriffen und er muss sich extrem zurückziehen und sich aus dem ganzen politischen Geschehen zurückhalten, um sein eigenes Leben zu schützen. Und das heißt also, die Gewalten fiktiver Regeln werden hier mit massivem Druck von Gewalten potenzieller Kampfkraft entgegengestellt und das ist das, wovon wir eigentlich loslassen müssen, bewusst, dass die Leute, die also Waffen haben, machen können, was sie wollen. Sie können uns eigentlich nichts haben, wenn wir selbstbewusst werden und selbstbewusst sind, weil keiner hat eine Macht über einen anderen, nur jeder selber für sich hat die Macht an sich selber. Und es ist immer eine Begegnung in Augenhöhe und die Begegnung in der Augenhöhe gibt keinen anderen die Macht, außer es sei denn, ich lasse mich über die Augenhöhe hinweg täuschen, dann gebe ich anderen Macht und das sollte man eigentlich nicht tun und das ist das, was momentan nicht nur aus der Epigenetik heraus, sondern auch überhaupt aus der Zeit heraus, aus dem Verlauf und dem Prozess der energetischen Zyklen wiederkommt. Was also die Karelier vor 5000 Jahren durch ihre Symbole in der Spirale gebaut haben, weil sie gemerkt haben, dass diese Energien verloren gehen, dieser Epigenetik und des Zusammenhalts, des inneren Zusammenhaltes, das kommt jetzt alles wieder, dass wir die Einheit des Seins wird immer größer und die Macht von Gewalt und von Waffen schwindet immer mehr. Diese überhaupt einzusetzen wird nicht mehr möglich sein. Und wie bildet sich Gewalt in der Komplexität ab? Auf der Komplexitätsebene ist die Lektüre sehr einfach. Sobald Gewalt ins Spiel kommt, reduziert sich die Produktion von lebendiger menschlicher Komplexität. Je nachdem, wie viel und welche Qualität von Gewalt auf eine bestimmte Menge von Menschen und deren Produktion von freier, kreativer Komplexität trifft, verändert Gewalt die Produktionsmenge von Komplexität insgesamt, so dass diese, wie in den obigen Beispielen dargestellt, mal linear, mal wie eine umgedrehte Bellkurve, mal wie eine oszillierende Funktion aussieht. Im komplexitätsgemessene Gewalt würde als dreidimensionales Modell auf einer Karte wie eine Landschaft moduliert aussehen. Es gibt viele mögliche mathematische Muster. Jede menschliche Population kann mehrere dieser Muster parallel oder als kurze Folge aufeinander aufweisen. Menschliche Populationen zeigen generell keine Präferenzen für das eine oder andere Komplexitätsmuster, weil sie sich bei der Qualität ihrer eigenen Komplexität nicht bewusst sind. Aber es gibt Tendenzen innerhalb der Häufigkeit von Mustern. So ist es möglich zu vermuten, dass zum Beispiel Bevölkerungen, die mit dem Buddhismus in Kontakt kommen, eher dazu neigen, Sinusverläufe vorzuweisen und Europäer eher dazu neigen, oszillierende Funktionen vorzuweisen. Dem liegen aber keine reine Vermutungen zugrunde, weil es keine Forschung zu diesem Bereich gibt. All die von Menschen produzierten Muster lassen sich interpretieren und sind von der Qualität der aufeinandertreffenden Phänomene unabhängig. Die Wissenschaft hat sich aber dieser Möglichkeit bisher weder genähert noch in Ansätzen ermächtigt.
Henning, wir hören dich nicht, falls du reden solltest.
Ja, ich sehe gerade in dem Text, dass ich das hier nicht mehr weiter vortragen, sondern...
Sondern?
Zu den Schlussfolgerungen kommen möchte.
Okay. Das ist dein Vortrag. Lass dich nicht treiben, bitte.
Ist das soweit verstanden worden? Das war jetzt sehr hochwissenschaftlich.
Ja, also ich habe da schon was mit anfangen können und bin gespannt, was unsere anderen Mitgäste daraufhin sagen. Alexander, hast du das verständnisvoll für dich annehmen können?
Erstmal hallo nochmal in die Runde. Ich glaube schon, wenn ich das richtig verstanden habe, dann basiert Gewalt unter anderem auch auf biochemischen Prozessen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber so ganz, muss ich ehrlich gestehen, so ganz durchblicken tue ich noch nicht.
Ja, das ist richtig. Also Gewalt ist ein Faktor in Bezug auf Krankheit und Gesundheit, dass also, wenn der Mensch nicht gesund ist oder eben biochemische Prozesse, die den Menschen krank machen, der Mensch auch dementsprechend, wenn er krank ist, auch gewalttätiger ist. Das ist also ein Teil der Forschung. Aber diese Forschung wird also, wie gesagt, massiv behindert und man will das auch nicht, dass die Menschen gesund werden. Das ist also jetzt nochmal so ein Schlusskontext zu dem ganzen wissenschaftlichen Graben, was also die Kobavo-Universität gemacht hat. Und das kann auch jeder nochmal nachlesen in den Text, den ich geschrieben habe, wo das im Detail nochmal aufgeschrieben ist und auch jeder nachlesen kann.
Ja, und nochmal eine Aufforderung, geht mal in den Chat rein. Vielleicht habt ihr da, liebe Zuhörer, doch noch ein paar Fragen, Anregungen zu eure Wörter dazu. Dann geht einfach rein, schreibt uns das, dann kommt das gleich direkt hier ins Studio rein. Danke.
Die Fragen bitte mir vorlesen.
Ja, soll ich das tun oder der Alexander?
Das ist mir wurscht.
Alexander vorbereitet, sonst mache ich's.
Die drei letzten, ne?
In Naturdesign, Henning, die drei letzten, hat er gesagt.
Ja, les vor.
Bitte, wir freuen uns.
Okay, also dann lese ich zu 1, das magische Dreieck der Gewalten konstruiert Gewalt als ein doppelter Faktor in Wechselwirkung von Ursache und Wirkung. Ist das richtig?
Nochmal langsam.
Also zu 1, das magische Dreieck der Gewalten konstruiert Gewalt als ein doppelter Faktor in Wechselwirkung aus Ursache und Wirkung. Aber das hatten wir, glaube ich, schon, ne?
Nein, das ist so nicht ganz richtig. Das magische Dreieck besagt eigentlich, dass also, wenn Gewalt in einem von diesen drei geteilten Bereichen von Gewalt auftritt, dass es sich auf die anderen Bereiche überträgt. Gewalt grundsätzlich oder auch Nicht-Gewalt ist immer aus Ursache und Wirkung. Aber das eine hat mit dem anderen jetzt nichts zu tun.
Nee, ich meine nur, weil das hier so steht im Sendetext.
Da ist der Sendetext etwas ungünstig formuliert.
Klaus, magst du sonst weiter?
Ich kann auch weitermachen, mir ist es wurscht. Aber wir wollen jetzt mal angehen. Zu 2 heißt es, Kurven aus der Komplexität aller Gewalten ermittelt und errechnet. Darstellungen in der Komplexität aller Gewalten. Das wurde zum Thema zu 2 gegeben. Sind wir richtig mit den Fragen? Weil ich habe sonst im Moment keine Fragen direkt vor mir.
Ja, das ist das, was ich jetzt eben beschrieben habe von der Kobabu. Die haben also diese gesamte wissenschaftliche Forschung in der Komplexität der Gewalt medizinisch und auch wissenschaftlich untersucht. Und diese Daten, die sie gesammelt haben, haben sie errechnet und auch in Kurven dargestellt. Das heißt also, die in Kurven oder Linien, je nachdem, was es ist. Also bei den Indigenen ist es eigentlich nur eine Linie, weil da ist kaum Veränderung drin, aber in der zivilisierten Welt oder industrialisierten Welt, da sind durch Krankheiten, durch andere Gewalten, durch Krieg oder wie auch immer, oder aufkommenden Terror, haben die also Kurven errechnet oder simuliert, wo man dann anhand der Kurve darstellen kann oder prognostizieren kann, wenn das so weitergeht, dann gibt das eine Epidemie oder wie auch immer.
Okay, der nächste Punkt wäre Mechanismen am Leben, Gewalten in einer energetischen Wandlungsprozessen am Leben und von energielosen Fiktionen, Regeln und Werkzeugen definiert. Gewalt in der kleinsten Form ist eine lebendige energetische Lichtkraft.
Ja, das ist das, was ich schon gesagt hatte, dass also die kleinste Einheit an Energie oder an Gewalt die kleinste Einheit auch Energie ist. Und die Lichtkraft ist die kleinste Einheit an Energie, die aber grundsätzlich beides sein kann, sowohl eine Schöpferkraft als wie auch eine vernichtende Kraft. Und aber es ist so, dass der Mensch oder das Leben auf der Erde täglich von Licht beschieden wird oder der Mensch oder alle Menschen gleichzeitig auf der Erde 128.320 Energieeinheiten täglich geschenkt bekommen in Form von Zeit, in Form von Licht, in Form von, kommen wir später noch zu. Und aus diesen Energieeinheiten, die wir geschenkt bekommen, haben wir oder jeder für sich die Möglichkeit, Leben zu kreieren, diese Energien zu nutzen oder auch nicht zu nutzen. Und die Energien, wenn ich die jetzt nicht nutze und fiktiven, energielosen Regeln oder Werkzeugen hinterhergehe oder hinterhermache, dann minimiere ich auch meine eigene Lebensenergie oder meine eigene Schöpferkraft oder Lebenskraft. Das ist das, was ich damit sagen wollte.
Okay, was denkst du? Wie gehen wir weiter vor? Sollen wir unsere Zuhörer mal raufholen oder hast du noch weiter auszufüllen?
Ja, ich wollte jetzt noch mal darauf zurückkommen, dass wir die Schöpferkraft ist ja auch vergleichbar mit der Würde oder beziehungsweise das Leben selber, ist ja unantastbar, unveräußerlich und unendlich. Und das Leben ist das Bewusstsein im Hier und Jetzt. Und der Professor Gerald Hüther, der hat dazu auch noch mal etwas sehr Schönes geschrieben und gesagt in Bezug zur Würde. Und das möchte ich jetzt hier noch mal vortragen. Das heißt, nicht nur der Professor Gerald Hüther hat da was vorgetragen, sondern das ist jetzt auf der energielosen, fiktiven Rechtsebene zur Würde im Recht, beziehungsweise die Würde des Menschen im Leben. Und da habe ich auch eine Trinität, das heißt, der Professor Dr. Gerald Hüther hat da was vorgetragen zur Würde. Der Arne Georg Freiherr von Hinkelbein, der hat auch eine rechtliche Auskunft bekommen vom Bundesamt das möchte ich gerne nochmal vortragen. Und der Dr. Gerald Hüther sagt oder beschreibt die Entwicklung allen Bewusstseins, die neue Formen, wie sich evolutionäre gesellschaftspolitische Prozesse vollziehen, nicht mit einer Revolution von oben, wo die einen die anderen austauschen, sondern indem dort, wo die Menschen sind, dieses andere Bewusstsein für das Menschsein entsteht. Und dort, wo das entsteht, entsteht auch eine Kraft. Und gegen diese Kraft sind sowohl autoritäre wie auch verführerische Herrschaftssysteme machtlos, weil diese immer Menschen benötigen, die bereit sind, sich als Objekte für deren Methoden zur Verfügung zu stellen. Insofern ist die Entdeckung der eigenen Würde der Mechanismus, mit dem man sich als Opfer und Objekt bestehender Herrschaftsstrukturen verabschiedet. Das ist das, was der Dr. Gerald Hüther zur Würde sagt. Es gibt da auch noch einen Link und ein Video, was aus 2018 ist. Ich habe zwar Würde selber auch noch was geschrieben, aber ich möchte erst das vom Arne Georg Freier von Hinkelstein vortragen, den rechtlichen Aspekt. Der rechtliche Aspekt wurde geschrieben von Professor Dr. Stefan Pieper, dem Bundespresseamt für Recht. Die Menschenwürde steht am Beginn der Verfassung und ist unantastbar. Das heißt, sie darf nicht eingeschränkt werden. Sie ist also der oberste Wert der Verfassung, der vor allem anderen Werten, Rechten und Interessen Vorrang genießt. Die inhaltliche Bedeutung der Menschenwürde ist vor dem Hintergrund dieser Absolutheit zu verstehen, damit Diskussionen nicht mit dem Verweis auf dieses höchste Gut der Verfassung vorschnell beendet werden können. Das ist das, was der geschrieben hat. Der Freiherr von Hinkelbein hat auch ein Video dazu gemacht aus dem Jahr, aus September 2019. Und ich möchte jetzt gerne noch vortragen, was ich zu der Würde geschrieben habe. Die energetische Betrachtung in jeder Begegnung mit dem Menschen beim Kauf und Verkaufen. Im Paradies der energetischen Wirklichkeit im Hier und Jetzt gibt es alles für frei. Ihr habt die freie Wahl und den freien Willen, alle zusammen und jeder für sich. Jeder freie Wille ist nur so frei im Zusammensein, am kommunikativen Leben, dass niemand zu Schaden kommt. Weder durch physische Gewalt noch durch psychische Gewalt. So dass jeder am Leben seiner und anderer Lebensqualität im Gewahrsein und Achtsamkeit bleibt. Das lebendige und der mit dem Leben verbundene freie Wille begegnen sich immer in gleicher Augenhöhe. Ein sich über die Augenhöhe eines anderen zu stellen in der Begegnung ist ein aktives Vergehen am Leben anderer. Ein sich tiefer stellen zur Augenhöhe eines anderen in der Begegnung ist ein passives Vergehen am eigenen Leben. Es ist immer ein aktives Wirken aller Beteiligten in einer Gesellschaft, das energetische Gleichgewicht der Augenhöhe zu achten und zu bewahren. Erst wenn alle Menschen diese kleinste Struktur am Zusammenleben erkennen, sind wir wieder in einem Paradies.
Wir hören dich nicht.
Ich komme gleich wieder.
Alles gut.
So, werde Wächter am Leben und trete in die Schöpferkraft. Das Leben ist Energie im ständigen Wandlungsprozessen der Energieformen. Energie geht nicht verloren und bleibt immer erhalten. In einem geschlossenen System. Energie verändert nur ihre Form, ihren Charakter und ihre Information. Energie ist in seiner Form der Bewegung und der Vielfalt Ausstrahlung von Frequenzen, Schwingungen und intelligente Formen der Information und Kommunikation. Die Erde ist ein offenes System, das von allen Sonnen ständig neue Energie und Informationen dazu erhält. Diese physische energetische Leben besteht aus den drei wesentlichen Kräften, die in der Einheit aller Lichtenergien existieren. Die da sind: positive Kraft, elektrische Kraft, die negative Kraft, magnetische Kraft und neutrale Kraft, die ausgleichende Kraft. Die Einheit bildet immer eine Dreierbeziehung, Trinität, so wie vieles im Leben auf diesem Muster, wie die Mechanik der Kräfte aus Ursache und Wirkung aufgebaut ist. Das können wir an dem magischen Dreieck erkennen, dass die, sowie auch an den Quantenparadoxon, dass also Gewalt immer aus Ursache und Wirkung oder die Kräfte sind ja eine Form von Gewalt, immer in Ursache und Wirkung miteinander in Wechselwirkung sind. Und Strahlen bilden einen Punkt aus ihrer Bewegung, aus Rotation und aus elektrisch-magnetisch bildet einen Punkt. Aneinander gehaftet einen Strich, gerade Linie oder Kurve. Aus zwei Linien wird ein Winkel und aus drei Linien wird ein stabiles Dreieck. Und das ist dann die stabile Trinität in einem gesamten stabilen Gebilde. Und die Trinität haben wir auch in vielen Punkten, selbst in den Pyramiden. Die Trinität ist ein stabiles Gebilde, was also manifestiert, eine feste Kraft hat und auch steht. Jeder, der mit seinem Handeln nicht in der Schöpferkraft oder der Heilkraft tätig ist, handelt als ein Mittäter, der Leben energetisch minimiert. Alleine durch sein Essen ist jeder Mensch auch ein in der Mittäterschaft, in der Minimierung von Leben an Tieren und Pflanzen. Je nachdem, was er isst, bei dem Essen werden anderer Leben von Tieren und Pflanzen in körpereigene Energien umgewandelt. Das ist ein Minimieren von lebendigen Energien am Leben. Jeder Mensch ist ein energetisch lebendes Wesen, das alle seine energetischen Wandlungsprozesse zu achten sollte, sodass er in der Schöpferkraft steht und Leben kreiert, anstatt zu minimieren. Es gibt also drei wesentliche Formen der energetischen Wandlungsprozesse. Leben kreieren, das ist dann die Schöpferkraft, die positive Kraft. Leben regenerieren, das ist die Heilkraft, die neutrale Kraft, das Potenzial. Leben minimieren, das ist die Mittäterschaft, vernichtende, trennende Kraft, die negative Kraft, die Pluskraft. Und die Kräfte, die Leben minimieren, habe ich nochmal unterteilt in drei weitere Formen. Die sind einmal natürlich energetische, das Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen vernichtend oder minimierende Wandlungskraft. Rein menschliche energetische Kräfte, die das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen minimieren oder töten. Und dann rein menschliche energielose, das Leben minimierende, vernichtende Kräfte. Das sind also die drei Formen, die nochmal unterteilt sind in Leben minimieren in der Mittäterschaft. Zu Leben kreieren, wer nur diese Wandlungsprozesse der Schöpferkraft tätigt, ist im energetischen Paradies. Zu Leben regenerieren, Wandlungsprozesse der Heilkraft, sind Selbstheilungsprozesse aus sich selbst heraus. Heilung basiert immer in der Ruhe, beziehungsweise ist oft über Nacht die Heilung, die erfolgt. Helferische Taten, die zur Heilkraft sind, sind wieder Schöpferkräfte, eine das Leben kreierende Kraft. Jeder sollte ein Wächter am eigenen Leben und an aller anderer Leben sein. Achtet immer auf die euch innewohnende Schöpferkraft, in der Ehre und in der Würde liebevoll achtsam zu sein. Da, wo ich esse und stehe, immer einen Samenkorn sehe. Wer den Samenkorn ehrt, ist der Früchte essen wert. Wer weder Pflanzen noch Tiere oder anderer Leben peinigt und auch sein Wasser energetisiert, informiert und wieder reinigt, der lebt wie in einem Paradies auf Erden. Dazu braucht man nur ein Wächter aller Leben zu werden. Dann geht es weiter mit zur Erklärung, also zu Leben minimieren in der Form der natürlichen Kräfte. Das sind Natürliche Kräfte, das entstehen aus der Bewegung der Erde und aus dem Wachstum der Erde. Das sind also Kräfte wie Erdbeben, Vulkanausbrüche, Tsunami, Wirbelstürme und Erdrutsche, wo also Menschen oder Leben minimiert wird, das durch die Bewegung der Erde und der Energien selber passiert. Dann haben wir die zweite Unterteilung, wo also Energien Leben minimieren durch die reine menschliche energetische Kraft. Das sind dann meist eine kriminelle, negative Kraft, die Leben minimiert mittels körperlicher, physischer Gewalt mit und ohne Waffen. Waffen sind auch psychologische Gewalt durch Manipulation und Propaganda. So, dann möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen, dass eine energielose Waffe oder energieloses Werkzeug oder Manipulation der energielosen Kraftlosigkeit sind alle gelebten Fiktionen, die Leben, Lebensräume und Lebensqualitäten minimieren. Das energielose Werkzeug Geld ist ein energieloser Träger von fiktiven Zahlen und minimiert energetisches Leben im ersten Wandlungsprozess, Leben aus energetischer Arbeitskraft von Menschen, Tieren, Pflanzen und Mineralien in die energielose Fiktion Zahl Geldwert. Die fiktive Geldvermehrung geschieht in der Preisfindung, beim Wiederverkaufen und im Berufen, die aus fiktiven energielosen Zahlen Geldvermögen noch mehr und größere energielose Zahlen Geldvermögen erwirtschaften. Im umgekehrten Wandlungsprozess, wo dann fiktives, energieloses Geld wieder in Energien gewandelt wird, stellt man dann plötzlich fest, vom fleißigen Wirtschaften der Banken, es gibt mehr energieloses Geld, als energetisches Leben auf der gesamten Erde vorhanden ist. Und das ist momentan die Zeit, wo wir ein Problem haben, dass wir mit Geld eigentlich nicht mehr alles kaufen. Das heißt, wer Geld hat, kann alles kaufen. Die meisten Leute haben eigentlich weniger Geld, weil das Geld oder die Fiktion dahin geht, wo sie eigentlich hergekommen ist. Und damit werden auch die Täter von energielosen Fiktionen immer deutlicher und sichtbarer. Um ein Beispiel zu nennen an der Manipulation von energielosen Fiktionen, das ist jedes Denken, Sprechen, Handeln, welches durch Manipulation die energetische Lebendigkeit zu einer toten, energielosen Sache, Rechtssache, Objekt oder Fiktion macht. Angst durch anerzogene Indoktrination, Fehlinformationen oder Lügen. Durch fremde, bestimmte, meist durch Verbote manipulierte Entfaltung am Leben, Charakter zu einer eigenen Persönlichkeit. Energetisches Leben minimieren tut jeder, der in Friedenszeiten und Kriegszeiten in einer energielosen Fiktion, Theorie, Theologie, Ideologie oder auch einer energielosen Illusion jenseits der Gegenwart im Hier und Jetzt der Zeitlosigkeit lebt und danach denkt und handelt. So, dann würde ich ganz gerne eine Fragerunde errichten und vor der Fragerunde das nächste Lied ankündigen. Das ist Alexander Knappe mit dem Titel Paradies und ja, genießt es.
Den Schreibtisch beißt, von 9 to 5, bis du deinen Traum endlich erreichst. Lebst in Einsamkeit, ja ohne Fleiß kein Preis, doch wo ist deine Leichtigkeit? Guckst auf dein Telefon, aber was geht das schon? Wartest auf morgen, aber legst nie los. Und worauf wartest du? Sag, wann startest du? Ist die Flagge und das Segel los? Du schleppst dich seit Jahren durch jedes Tief. Hast du mal vergessen, wie der Ozean riecht? Mach mal wieder blauen Tag, mal wieder Energie. Wenn das nicht ein Tag ist, mach das, was du liebst. das, was du liebst.
Party ist Party, ist Party, ist Party.
Wenn das nicht dein Tag ist, mach das, was du liebst, yeah. Du bist auf der Autobahn, hast alles durchgeplant, fragst dich, was sich hier noch hält. Fährst die nächste runter, schau die Welt von unter, suchst dir ein Bett im Kornfeld. Könntest ins Stadion gehen oder den Rasen nehmen, je nachdem, was dir grad fehlt. Mal wieder Ping-Pong spielen, Karaoke singen, je nachdem, worauf du stehst. Du schleppst dich seit Jahren durch jedes Tief. Hast du mal vergessen, wie der Ozean riecht? Mach mal wieder blau und tank mal wieder Energie. Wenn das nicht ein Tag ist, mach das, was du liebst.
Partys, 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 Partys. Partys, 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 Partys.
Mach das, was du liebst. Wenn das nicht dein Tag ist.
Partys, 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 Partys.
Hey, mach das, was du liebst.
Partys, 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 Partys.
Mach das, was du liebst.
Partys, 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 Partys. Partys, 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 Partys.
Mach das, was du liebst.
Partys, Partys.
Mach das, was du liebst. Wenn das nicht dein Tag ist, mach das, was du liebst.
Und zurück sind wir mit Henning. Henning, ja, Ergänzung von Ursache der Gewalt. Ja, und ich sag immer, Henning, was alles, was extrem ist, tut weh, tut nicht gut. Und da muss man sagen, sind Grenzen definitiv überschritten, so sage ich. Ich gebe dir das Mikrofon.
Ja, danke. Ich möchte jetzt, wie gesagt, eine Fragerunde errichten und ich möchte gerne aber nicht, dass die Leute mir die Fragen stellen, sondern ich möchte, dass die Leute, die zugehört haben, meine Fragen beantworten. Beziehungsweise die Fragen, die ich stelle, dass wir die besprechen.
Na sicher, dann hole ich mal unsere Zuhörer rauf, ob es da Fragen gibt und begrüße den Armin heute da. Die Tünde sitzt neben mir und der Naturfreund ist da. Alexander ist bei uns, die Elfi hat vorhin schon einiges geschrieben. Vielleicht ist sie am Mikrofon und mag auch was sagen. Franz Reutinger unter Namen Frank 1958 hier. Der Marc Wahl ist bei uns. Ja, dann sind wir durch. Gibt es denn da zu Fragen, Anregungen? Gedanken. Ja, also ich sagte vorhin schon in der Musikpause hier, Henning, jetzt wissen wir letztendlich, wie man leben sollte. Du hast das Lied Paradies eingespielt. Was ist unser Paradies, wenn wir die Naturgesetze befolgen, deinen Vortrag beherzigen und verstehen, was Gewalt ist? Und das versteht, denke ich, jeder, es sei denn, man ist sogar in Gewalt und macht schon unbewusst Gewalt und es ist schon zur Normalität. Das ist dann schon ein Extrem. Und wir wissen auch, wie wir leben sollten. So, warum ist der Mensch bis heute nicht in der Lage, diese Erkenntnis zu leben? Weil wir uns selbst beschneiden. Da ist wieder die Gewalt im Spiel, von Abhängigkeiten schaffen, all das. Und ich denke mir, dein Wunsch und von Wunsch von vielen Menschen ist es sicherlich, dass wir Menschen in einer Ordnung leben, der Harmonie, wo ganz normale auch Erfahrungen gemacht werden, aber ohne ein Gewaltpotenzial zu leben. Und das ist ja die Herausforderung, dass das möglichst gelehrt wird, wie du ja auch in deiner Universität auch dein Wissen bekannt gibst oder auch schreibst und wie das alles da funktioniert. Ich denke, da könnte schon was dran sein. Die Herausforderung, dass die Menschheit das erkennt und auch anfängt zu leben.
Ja, im Wesentlichen geht es mir darum zu erkennen, dass man nicht nur Gewalt sagt, sondern dass man mit der Gewalt oder mit dem Wandlungsprozess oder mit der Handlung, die man tätigt, im alltäglichen Leben zu erkennen, tue ich etwas, was Leben kreiert? Ist es energetisch, was ich tue? Oder laufe ich nur einer energielosen Fiktion hinterher? Das ist das, was ich eigentlich rüberbringen möchte heute. Und wenn man den Fluss der Energien versteht oder bedenkt oder einfach nur weiß, dass alles Energie ist, nur im Hier und Jetzt, nicht in der Vergangenheit oder in irgendeiner Fiktion oder Zukunft, dann erkenne ich eigentlich, was ich auch tue und was ich mache und werde auch selbstbewusster in meinem Handeln und Denken und Tun. Das heißt also, die Konsequenz aus Ursache und Wirkung meines eigenen Handelns zu erkennen, ist es energetisch, lebe ich in dem Fluss der Energien oder mache ich irgendetwas, was mir einer vorschreibt, was ich eigentlich, wo ich zum Mittäter werde, wo ich in einer energielosen Mittäterschaft bin. Oder auch energetischen Mittäterschaft. Energetische Mittäterschaft ist halt, wenn ich jemanden körperlich verletze oder umbringe. Energielose Mittäterschaft ist jemand, wenn ich in einem System oder in einer Partei mitlaufe und irgendjemanden blind folge, ohne mich selbst zu bewusst zu werden, was ich da tue und was ich da mache.
Ja, gleich, Marc, weil energetisch sind aber die Menschen in dieser Illusion viele und sind nicht mehr in der Lage, momentan zu reflektieren, zumindest mehr ihre Probleme zu reflektieren und diesen Gedanken nachzugehen. Wie existiere ich? Die Angst, das Beherrschende. Du verstehst, was ich sagen möchte. Natürlich verstehe ich auch deinen Punkt. Und da geht's ja dahin, in die Bewegung trotz allem zu kommen, dass man versteht, wie man bei sich selber anfängt, ist für mich ganz eindeutig erkennbar, auch für viele andere. Jedoch die Menschen, die nicht in dieser Blase schon überhaupt einen Verstand oder einen Gedanken reinsetzen, weil sie so viel abgelenkt sind, ja, das ist ja die Kunst, dass wir da den Transport der Erkenntnis, des Wissens zu denen tragen und dass sie das dann auch verstehen lernen. Ich glaube, dann ist das ist die Kunst, denke ich.
Ja, die Kunst ist jetzt in dieser Fragerunde, die ich eröffnen möchte, dass ich also noch mal einfach ein paar Fragen stelle zu diesen energetischen Prozessen und gerne wissen möchte, wie ihr darüber denkt, die jetzt noch zuhören und mitreden möchten.
Ich freue mich, dann starte doch einfach mal.
Ist jeder ein Mittäter, der Auto fährt oder Maschinen mit Verbrennungsmotoren benutzt und die Atemluft mit Verbrennungsabgasen, mit Feinstaub, mit Kohlenmonoxid, mit Kohlendioxid, mit Stickoxiden zusätzlich belastet, verschmutzt, ohne diese wieder zu reinigen?
Ich würde sagen, wenn ich antworten darf, nicht unbedingt ein Mittäter, er ist ein Mitleber. Weil in dem Leben momentan die Normalität das so mehr nur anbietet. Also er fährt mit und macht sich da keinen Kopf drum. Er macht sich schon einen Kopf möglicherweise drum, wie er bewusst anders in dieser Welt leben kann. Aber das ist meine Antwort. Danke. Alexander.
Ja, mir fällt da geradezu ein, weil du ja gerade von Mittätern sprichst, also nach den Gesetzen des Lebens muss es denn ja auch Opfer geben, aber dann stellt sich ja die Frage, ob Täter und Opfer, ob das überhaupt stimmt, weil du hast das Autofahren und so weiter das angesprochen, aber wenn man mal bedenkt, dass jeder ja, wir haben ja im Prinzip zwei Möglichkeiten, entweder wir nutzen auch diese Ressourcen, die uns zur Verfügung gestellt werden, oder wir nutzen sie nicht. Also von dem Aspekt her würde ich sagen, dass wir tun, letztendlich kann man die Frage auch gar nicht pauschal beantworten, weil das ja immer von Lebenssituationen abhängt, in der jeder hängt und oder in der jeder sich befindet. Und dementsprechend stellt sich natürlich die Frage, ob man da von Täter überhaupt sprechen kann.
Also die Mittäterschaft habe ich deswegen definiert, weil es einfach ein am Leben minimierender Aspekt ist in dieser Handlung, dieser energetischen Handlung. Das heißt jetzt nicht, dass es unbedingt ein Täter ist, sondern ein Mittäter. Und diese Mittäterschaft die Luft zu verschmutzen, ohne sie wieder zu reinigen. Wie soll ich das jetzt sagen? Ist energetisch eine Belastung für die Umwelt, für die Natur, für die Mitwelt. Weil derjenige, der hinterm Auto herläuft, oder ich sehe es hier zum Beispiel in Lima sehr gut, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, in Lima ist ein Klima, wo die Berge drumherum herum sind um die Stadt, also die Anden, und die Luft also wenig ausgetauscht wird. Das heißt also, die ganzen Autoabgase stehen in der Luft in Lima, und man merkt das und man spürt das auch. Und es ist im Grunde genommen, wenn man das so will, ist jeder Autofahrer mit beteiligt, dass andere Menschen verschmutzte Luft einatmen und krankheitsgefährdet sind oder werden.
Du hast vollkommen recht. Ich möchte gar nicht jetzt ausführen. Der Armin ist da und ich glaube, der Franz wollte auch was sagen, Franz Reutinger. Armin, Franz war vor dir. Okay, Franz, dein Mick.
Ja, im Prinzip ist es ja erklärt von dir, Henning. Du hast ja diese Universitätsuntersuchungen gezeigt, dass indigene Völker eine geradlinige oder sinusförmige Bewegung zeigen in der Energiesituation, und der industrielle Mensch oder die Industrienationen weit weg sind von Linearität oder wenigstens sinusförmigen Bewegungen. Das heißt also, wir sind im energetischen Sinne von der Biosphäre her gesehen alle Mittäter in der Tat, dass wir Technologien, Explosionstechnologien verwenden, weil irgendwelche Hierarchien die Implosionstechnologien bis jetzt verhindert haben. Ich nenne es bewusste Mittäterschaft, auf mich bezogen.
Ja, ob nun bewusst oder unbewusst, aber es ist eine Mittäterschaft, wenn man es rein energetisch betrachtet und umweltmäßig betrachtet.
Also, grüß euch miteinander. Ja, es ist eine Mittäterschaft. Ich sehe es aber dahingehend, dass die Menschen, also der große Teil, zum Mittäter gemacht wird. Also, sie werden missbraucht dahingehend, weil eben andere das, was ja schon lang vorhanden ist, unterdrücken. So sehe ich das. Dieses Mittäter, das ist für mich so endgültig. Das ist so eine Verurteilung von Menschen, die keine andere Wahl haben. Sie sind es zwar, aber letztendlich werden sie dahingehend gedrängt und auch dazu missbraucht. So sehe ich das.
Ja, da möchte ich aber sagen, dass die Menschen bewusster werden und sich nicht mehr missbrauchen lassen. Und es liegt auch in jedem seiner Entscheidung, ob er mit dem Auto fährt oder Verbrennungsmotoren benutzt oder andere Verbrennungsmotoren benutzt, die mit Wasser betrieben sind und eben keine diese Abgase mehr machen.
Ja, ja, klar. Steht schon jedem frei. Aber die Freiheit habe ich ja nur, wenn ich wirklich eine Wahl habe. Aber die Wahl, die wird dir ja genommen. Zum einen, indem Mangel erzeugt wird durch das Geldsystem, dass die Dinge zu teuer sind. Dann, wenn ich, werden ja teilweise von diesen Staaten total falsche Wege eingeschlagen. Also werden die Menschen wieder in eine Ecke gedrängt, wo sie eigentlich gar nicht hinwollen. Und sie müssen das ja machen. Klar muss man bewusster werden, das ist das A und O. Und ich habe wirklich die Hoffnung, dass das jetzt geschieht, dass die Menschen bewusster werden.
Ja, der Druck wird von oben ja immer größer gemacht, damit die Leute auch bewusst werden.
Ja, der entscheidende Zusammenhang ist bewusster werden. Aber auch prinzipiell von der Schwingungsebene gesehen, sind ja die Ausführungen von Henning ja aus meiner Sicht ja tatsächlich vom Paradiesischen gesehen, sage ich einmal. Also wir bekommen hunderttausende Lichtquanten geschenkt. Die Biosphäre bekommt die ganze Energie und das kreative Potenzial der Urquelle geschenkt. Und wenn ich hier mich hineinversetze in diesen Strom der Lichtquanten, also der tatsächlichen Schöpferkraft, dann sind wir alle Mittäter, auch wenn wir manipuliert sind, weil wir einfach die Ressourcen unbewusst brauchen. Und ein Ansatz unter den vielen ist ja genau das, was ich auch unterstreichen kann. Das ist ja das Bewusstsein, dass wir trinitäre Lebewesen sind, Bewusstseinswesen. Und wir sind Geist und Seele in erster Linie und leben in einem geschenkten Körper. Und dieses Bewusstsein zu kreieren aufgrund des Schmerzes und so weiter, dass man in diese trinitäre, neutrale Zone kommt, ist, glaube ich, das Um und Auf.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Geist über Materie, das gibt auch Gebieter und Ebenbürtige. Es ist immer die Theorie, der sage, alles seien ebenbürtig. Wir sehen in jedem Land ein Gebiet. Wir müssen uns damit arrangieren. Und der einzige Ausweg ist, wie Frank schon sagt, die Selbstermächtigung, beziehungsweise er hat es anders formuliert, das Bewusstsein, die Selbstverantwortung, die Eigenmacht. Und bei Geist über Materie interessiert halt das Ganze, dass es unsichtbare Gewalten können sein, die das Ganze leiten aus der geistigen Welt.
Henning, dein Mikrofon.
Ja, Geist über Materie, das ist eigentlich das, worauf ich den ganzen Abend eigentlich schon hinweisen möchte, dass man aus der Mittäterschaft in die Schöpferkraft geht, alleine durch das Denken. Das Denken, dass wir in einen Handlungs- und Wandlungsprozess darauf achten, eben Schöpfer zu werden und nicht mehr Mittäter zu sein.
Dann muss man aber alle Gebieter überwerfen können.
Ja, ich habe noch ein paar mehr Fragen.
Genau, und ich glaube, Alexander war noch ganz kurz. War das richtig?
Nee.
Das war die Elfi. Die Elfi?
Ja, also die Selbsterkenntnis ist das Erste, was stattfinden muss. Und dann die Verantwortung zu übernehmen. Das, ja, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Sicherlich funktioniert's nie in allen Sparten oder bei allen Möglichkeiten, aber ein Stück weit funktioniert's schon. Und das funktioniert aber nur, wenn ich mich erstmal selbst erkannt habe, was ich bin. Ich sag bewusst, was ich bin, dass ich eben göttlich bin und ja, dann die Verantwortung für mich selbst wieder zu übernehmen. Dass ich eben nie die Verantwortung habe für meine Kinder oder für meinen Mann oder für meine Eltern. Nee, ich habe für mich die Verantwortung. Und alles andere, mein Mann, meine Kinder, meine Eltern, das kann ich dann steuern, nur dann, wenn ich selbst die Verantwortung für mich übernehme. Dann übernehmen die ja ihre eigene Verantwortung auch wieder, wenn sie sich selbst erkennen. Es ist ja jedes Wesen für sich selbst verantwortlich. Gibt so einen Spruch, jeder seines eigenen Glückes Schmied, ne? Das muss einfach erkannt werden.
Ja, danke. Das ist sehr richtig. Man muss in die Selbsterkenntnis kommen und auch eben erkennen. Deswegen versuche ich, oder ich hoffe, ich habe es geschafft, diesen Abend dazu genutzt zu haben, meinen Vortrag dazu beigetragen zu haben, dass man also die Energie des Seins, der Wandlungsprozesse unterscheiden kann zwischen energetisch und ohne Energie. Also Handlungsprozesse, die also ohne Energie sind, dass man das erkennt oder erkannt hat. Meine nächste Frage ist, jeder ein Mittäter, der sich wäscht und Wasser benutzt, ohne es wieder zu reinigen, einfach in die Mitwelt oder über Abwasserrohre fließen lässt?
Das ist eine Gewissensfrage, ne? Wenn ich ein gutes Shampoo habe, was sich natürlich abbaut, was wohl fast jeder haben möchte, aber nicht immer erhältlich ist oder auch mühsam ist und wie auch immer, welche Gründe man hat, es nicht zu nutzen. Wenn ich das aber nutze, dann habe ich kein schlechtes Gewissen. denn das Wasser geht offiziell in die Kanalisation, beziehungsweise wenn ich mich draußen duschen würde, geht es auch ins Erdreich rein, ohne Giftstoffe. Anders gesehen, wenn wir bewusst werden, dass wir das erkennen, dass wir also dementsprechend Mikroplastik und die ganzen komischen Dinge, die auch unsere Haut und Körper auch nicht wirklich gut tun, erkennen, würden wir das auch ändern. Also so gesehen einmal ja und einmal nein.
Danke. Man möchte noch was dazu sagen?
Na, Alexander? Elfi? Franz? Duschen? Wasser? Verunreinigung?
Nein, ich schließe mich bei deiner Ausführung an.
Okay, gibt es keine weitere Meinung dazu? Okay. Ja.
Ich sehe es noch etwas differenzierter, also nicht nur mit dem Duschwasser, weil in die Abwasserkanäle kommen ja auch Reste von Medikamenten und. Und das Wasser ist... ja, oder sagen wir es mal so, Wasser hat eine Intelligenz und die Intelligenz des Wassers wird durch die Kontamination minimiert. Und das Leitungswasser, was wir trinken, ist im Grunde genommen tot. Es hat keine Energie. Und es ist also wichtig, dass wir, wenn wir energieloses Wasser zu uns nehmen, auch unseren Körper minimieren energetisch. Das heißt also, wir sollten, bevor wir Wasser trinken, es energetisieren und auch informieren. Das zeigt eigentlich die Kirche sehr gut, dass sie ihr Weihwasser mit Gesang und Gebet informiert und energetisiert durch die Informationen. Und es sind immer drei wichtige Aspekte, die Trinität. Also das Wasser braucht sowohl Information, also positive Informationen und auch eben die Energie dazu, um eben wieder Leben zu kreieren. Und wenn ich mir bewusst werde, welche Funktion Wasser hat und dass Wasser eigentlich auch ein wesentlicher Bestandteil des Bewusstseins ist von aller Leben, dann sollte man mit dem Wasser anders umgehen, als einfach nur mit dem Shampoo zu duschen.
Ja, sehe ich. Wieder aus deiner Schilderung, wenn ich in der idealen Schöpferbiosphäre mich hineinprojiziere, hast du vollkommen recht. Aber jetzt von der tatsächlichen Ist-Situation ist Wasser genau das, was du sagst, aber noch viel mehr. Ich habe die Erfahrungen in Industrieabwässern, die ich strukturiert habe in den 90ern. Und ich habe sehen dürfen, dass dieses göttliche Informationsspeicher und energetische Lebewesen, kann man sagen, auch wenn es noch so geschunden wird und komplett brach liegt, aufgrund von industriellen Kreisläufen, in einer kleinen Ecke befindet sich der göttliche Strukturfunken. Und wenn ich diesen göttlichen Strukturfunken in dieser großen Belastung anrege mit Informationen, wie du richtig sagst, mit Schwingungsmodulen und so weiter, dann wird dieser göttliche Restfunken der Urstruktur, wenn sich das Wasser behält bei allen unsagbaren Belastungen, dann regeneriert sich unter höchsten Belastung dieses Wasser zu einer Schneeflocke und reinigt sogar hochchemisch belastete Situationen. Und es werden die Giftstoffe repariert, die Schlammstoffe werden reduziert und so weiter. Das heißt, ich bin der Meinung, dass das Wasser prinzipiell ein gewaltiges Urpotenzial hat, auch wenn wir noch unsere Erde mehr schinden, was wir nicht tun dürften, sich wieder zu regenerieren. Aber prinzipiell von deinem Standpunkt der Mittäterschaft hast du schon recht. Aber da ist für mich das Duschen, weil ich von der Industrie Schwingungskompensation komme und gewaltige Erfahrung machen dürfen, ist das Duschen mit deinem Bio-Abbauen-Produkt ein winzig kleiner Aspekt. Und das Wasser kann sich mit den Erdmagnetfeldern, mit den ganzen Strukturen, die immer noch vorhanden sind, aufgrund der gewaltigen Biophotonen, Regens, was die Erde immer noch empfangen darf, einschließlich wir, ist die Regenerationskraft gewaltig. Das sehe ich sehr positiv von der grundsätzlichen Möglichkeit, dass wir bewusstseinsmäßig weiterleben und entwickeln dürfen. Die Erde hat die Kraft und speziell das Wasser hat die Urinformation und hält sie in einer gewaltigen Stärke.
Danke für deine Ausführung. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Es ist in der Tat so, dass also Wasser sich regeneriert. Alleine durch die Verdunstung und Regenprozesse wird Wasser gereinigt. Das ist richtig. Also im Grunde genommen brauchen wir keine Angst zu haben. Das Wasser regeneriert sich wieder. Und es ist aber halt so, dass bei 8 Milliarden Menschen auf der Erde der Verschmutzungsprozess oder Kontaminationsprozess mit Wasser und Trinkwasser, es ist ja nicht nur das Duschen, es ist ja auch viel mehr. Irgendwo in eine Balancewaage kommt, wo es dann halt umkippen kann, dass das Wasser schlechter wird. Aber egal wie weit es umkippt, es wird sich immer wieder regenerieren, solange die Sonne scheint, Wasser verdunstet und das gereinigte Wasser dann wieder vom Himmel fällt.
Genauso sehe ich es.
Möchte noch jemand was zu der Frage sagen?
Ja, also aus dem Aspekt aus, ich habe ja nur gedacht, das mit dem Duschen, aber wenn du das komplette Wasser siehst, dann bin ich völlig dabei.
Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Ist jeder ein Mittäter, der Leben von Tieren oder Pflanzen isst, in seinem eigenen Energien umwandelt, ohne die Pflanzen zu regenerieren, ohne das Tier, ihr Leben würde vollgelebt und ohne dass das Tier würdevoll gelebt hat, sich zu vermehren, zu essen.
Ja, da bin ich voll bei dir. Das dürften wir Menschen nicht tun. Ja. Alexander, hast du da eine Frage, Antwort dazu? Elfi, Franz, Amin, Marc, Naturfreund und Tünde.
Klaus, du hast da alles gesagt. Das ist genau die Richtung, ja. Schließe ich mich voll an.
Gut, danke. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Ist jeder ein Mittäter, der ein energieloses Werkzeug wie Geld benutzt, um damit energetisch unverhandelbar und unveräußerlich sich selbst gehörendes Leben in minderen toten fiktiven Geldwerten mit der lebendigen Energie Handel betreibt?
Die darfst du nochmal vorlesen. Das ist eine schwere Frage, finde ich.
Ist jeder ein Mittäter, der ein energieloses Werkzeug Geld benutzt, um damit energetisch unverhandelbar und unveräußerlich sich selbst gehörendes Leben in minderen toten fiktiven Geldwerten mit der lebendigen Energie Handel betreibt?
Ja, dann gebe ich das Mikrofon an Armin.
Tja, also dass Geld energielos ist, das ist ein Irrglaube. Geld ist sehr wohl Energie. Es kommt nur darauf an, wie man diese Energie nutzt. Und das kann man sogar sehr, sehr einfach machen, indem man beispielsweise nur einen Gedankenimpuls auf den Geldschein sendet und meinetwegen nur einen Strich hin macht. Dann hat das Ganze schon eine andere Energie. Und Geld ist eine Energie. Es ist sogar eine sehr, sehr besondere Energie. Sie wird nur regelmäßig missbraucht. Und wenn man das erstmal so für sich begriffen hat, dass es ja an und für sich nichts Schlechtes ist, sondern nur als Energieinstrument verwendet, in dem man natürlich viel, viel Gutes machen kann, aber auch genauso viel, viel Schlechtes. Energie ist meistens immer neutral. Und mehr oder weniger ist es beim Geld auch so. Es wird halt nur regelmäßig missbraucht, weil viele sich dessen nicht bewusst sind.
Also dem möchte ich mich anschließen ganz kurz. Das kann man genauso, würde ich das nämlich auch sagen, wie der Armin das sagt. Weil letztendlich, und ich finde, du hast was ganz Entscheidendes gesagt, Energie ist immer neutral. Und grundsätzlich ist Energie neutral. Und es kommt drauf an, wer mit welchem Bewusstsein was aus der Energie macht. Das fällt mir dazu ein.
Ja, ich möchte noch mal was dazu sagen. Also ein energieloses Werkzeug Geld ist deswegen energielos, weil das Werkzeug Geld an sich keine Energie hat. Es kann zwar theoretisch Energien entfalten durch die Zahlen, durch die Informationen, aber das Geld selber ist ohne Energie. Und wenn ich alleine durch mein Denken ein Leben, was Energie ist, was unverhandelbar, unveräußerlich, unantastbar ist, in einen Wert von minderem fiktiven Geld bewerte, dann minimiere ich Leben, Lebensenergie. Und damit mache ich mich zu einem Mittäter vom Minimieren an Leben.
Ja, da bist ja du in der Ebene der erklärten Minuskräfte. Also Derartkräfte, Menschenkriminelle, Gewalt und so weiter. Und dann bist du auf der Ebene des menschlichen Handelns mit den Fiktionen, mit den Ideologien und mit den Zahlen. Ja. In diesem Zusammenhang wird Geld zu 99% benutzt. Und wenn wir durch unsere Bewusstheit wissen, dass das Geld aus dem Nichts geschöpft wird und die Zinseszinsen nicht geschöpft werden, um einfach Mangel zu erzeugen von gewissen Ebenen. Und ich weiß das, ja, dann habe ich einfach einen Schuldgeldschein in der Hand, wo ein anderer darum raufen muss, seine Lebensenergie, seine minimierende Lebensenergie zu erwirtschaften. Also wenn ich das weiß, wie das unsere Geldsystem aufgebaut ist, dürfte ich von dieser Situation keinen Geldschein mehr in die Hand nehmen, weil der ist schon so vergiftet, energetisch gesehen, und ist von Haus aus minimierend.
Ich sehe das noch ein bisschen anders, weil ich habe heute Abend eigentlich davon erzählt, dass das Leben reine Energie ist und dass jede Fiktion energielos ist. Und jede energielose Fiktion, und dazu gehört auch ein Werkzeug, ein energieloses Werkzeug. Und Geld ist ein energieloses Werkzeug. Die einzige Energie, die das Geld wirklich hat, ist die Fiktion, die dahinter steht. Und das macht auch die Magie des Geldes aus. Aber das hat nichts mit der Energie des Geldes an sich zu tun. Und der andere Aspekt ist der, wenn ich rein energetisch denke und ich ein Teil der gesamten Energie bin, und dass der Computer, der jetzt vor mir steht, auch Energie ist und ein Teil von mir und dessen ist, der ganz gesamten Energie ist. Mit welchem Recht kann ich sagen, wenn Energie sich selbstgehörend ist, dass ich überhaupt Geld benutzen muss? Weil Geld setzt voraus, dass etwas mir gehört. Und Eigentum oder das Recht auf Eigentum hat energetisch keine Kraft, weil es ist eine Fiktion. Die einzige Kraft, die wirkt, ist die Energie, mit der ich auch verbunden bin. Sprich mit dem Boden meiner Heimat, sprich mit den Menschen, die mir umgeben sind. Und wenn ich mit den Menschen etwas tue, wenn ich denen helfe, dann brauche ich kein Geld, um mein Leben zu gestalten. Ich brauche kein energieloses Werkzeug, um irgendetwas zu erzwingen. Ich kann fragen, darf ich das haben, darf ich das benutzen? Das ist ein Prozess des Bewusstwerdens, dass also energielose Werkzeuge wie Geld eben keine Magie sind, sondern einfach nur unbewusstes Handeln provoziert.
Ich nenne das als eine Illusion, ne, in der die Menschen mit dem Geld sich abhängig oder gefangen sind oder abhängig oder wie auch immer Machthaber die Welt ja leben heute.
Das ist ein Gedankengefängnis, in dem wir alle sitzen, weil wir glauben, dass wir Geld brauchen, um zu leben. Ich bin der Ansicht, wenn ich weiß, was Energie ist, und dass Energie Leben ist oder Licht, allein die Lichtenergie ist Leben. Und da kommen wir später noch zu, wenn ich erkläre, was die 128.320 Energieeinheiten sind, um überhaupt leben zu können. Wir können aus dieser Energie, die wir täglich geschenkt bekommen, Leben kreieren und auch von dieser Energie leben. Nur viele tun es nicht, weil sie sich von einer energielosen Fiktion, Geld und Vermögen, sich zu etwas hinreißen lassen, was eigentlich ihr ganzes Leben von ihren Träumen ablenkt.
Ja, und sie leben in ihrer Traumwelt, weil sie das nicht bemerken und denen es mit ihren Geldern gut geht. Ne? So sage ich mal, oder halt schlecht. Und dann weiß man und rudert man. Und das kann man dann als Krankheit bezeichnen oder als einen Fehltritt der Entwicklung der Menschen.
Richtig. Und ich sehe auch noch einen ganz anderen Aspekt, weil Energie ist ja vorhanden. Die wird nicht mehr und nicht weniger. Außer die Geschenke, die wir täglich neu kriegen aus den Energien der Sonne, die auf die Erde strahlen. Das sind ja Energien. Und wenn wir diese Energien, die also täglich neu auf uns zukommen, die wir geschenkt kriegen, die kriegen wir ja geschenkt, dann wozu brauche ich dann Geld, wenn ich diese Energien auch tatkräftig als Schöpfer umsetzen kann?
Marc möchte was sagen, bitte.
Ja, das ist mir ist mal Sonderausbildung zuteil geworden. Da wusste ich dann, wie ich mich vom Geld freidenke. Bis hin, also wenn der Körper auch Geist ist, das Geld sich herauslösen, die Erlösung sein kann, weder essen noch sterben zu müssen. Das ist der Sante, so heißt er. Ein erster Schritt ist, sich irgendwie vom Karma des Geldes frei zu denken. Das kann man logisch nicht erfassen. Das ist so ein spiritueller Weg, da braucht man einen Meister dafür, normalerweise.
Ja, ich habe mir die Sache einfacher gemacht. Ich habe das in den Bewusstwerden energetischer Wandlungsprozesse eben, ist Geld Energie oder nicht, erklärt.
Ja, das ist dann, das sagt dann Klaus, sagt eben, das wäre denen ihr Spiel. Du sagst, da ist keine Energie. Und andere laufen halt Alarm, die im Karma des Geldes sind.
Um es nochmal anders zu sagen, wenn ich eine Geldmünze habe oder eine Goldgeldmünze, dann ist das Gold an sich lebendige Energie. Aber diese lebendige Energie von Gold ist niemals dasselbe als wie der Lebenswert von einem menschlichen Leben, der unveräußerlich, unverhandelbar und unendlich ist. Das kann man nicht in einer Fiktion Geld oder Zahl herunterdämpfen. Und alleine durch dieses Minimieren von Leben, dass ich also nicht mehr den Wert des Lebens schätze, sondern irgendeinen Geldwert, einer Fiktion, das ist eigentlich das Kranke an der ganzen Geldgeschichte.
Ja, die Herauslösung aus diesem Kreislauf kann passieren, man muss aber nicht rauslösen sich aus der Kreislaufgeschichte. Man muss sich nur freisprechen von der Ursache-Wirkung. Irgendwie geht das.
Ja, das ist ein Thema, was einem zum Nachdenken bringt. Finde ich schon. Finde ich aber auch gut. Naturdesign.
Ohne Geld leben, wenn man die richtigen Energien zu sich bekommt.
Ja, wir haben viel gehört heute. Wie gesagt, Energien sind neutral. Wir leben in einer Illusion. Wir leben in einer Welt der Entgleisung oder der Krankheit. Man erkennt das Krebsgeschwür. Und das ist die Herausforderung, es zu minimieren, um die Lebensweisheiten in der Kenntnis umzusetzen und eine schöne Welt zu bekommen. Natürlich ist aber unvorstellbar für so viele Menschen, wenn man sich reindenkt, so wie in einer Geschichte, dann kann man sich so eine Welt sehr gut vorstellen. Nur die Realität jetzt noch, jetzt so anzupassen, zu verändern, dass die Menschen diesen Funken vielleicht wirklich verstehen, wird sich das natürlich, dieses Blatt wenden. Nur, wann kommt der Funken? Kommt der Funken? Wenn ich so heute in 2020 in die Welt schaue, dann finde ich schon, dass eine neue Bewegung erkennbar ist. Jedoch, am Geld halten sie immer noch fest. Es ist die Frage, ob Donald Trump vielleicht mal ein sauberes Geldsystem aufbauen wollen würde, praktisch ohne Zinseszins. Das glaube ich aber nicht. Aber wäre von mir ein Wunsch, dann würde man schon erkennen, dass man nur in einer Art Tauschen ist. Und damit würde man dann merken, dass das eigentlich auch illusorisch ist. Warum brauchen wir da noch Tauschen? Wir leben einfach und tun es einfach. Und dann kommt der Funken auch rüber und dann haben wir die Welt ohne Geld. Naja, wir heute leben eine Illusion gelebt. Ne? Und heute reden wir über eine neue Zukunft, möglicherweise rede ich. Und vielleicht wird sie doch mal Realität. Ne? Also was auch immer man sagt. Ne? Jo, Henning, dein Mikrofon.
Also ich bin mir sicher, dass wir ins Paradies gehen und das recht bald und dass das Geld verschwindet. Alleine die ganzen Schulden oder Staatsschulden, die halt existieren, die werden verschwinden, weil es einfach nur eine Illusion ist, weil es keine Energie ist. Die hat mit dem energetischen Leben mit der Bewegung der Energien des Lebens nichts zu tun. Das ist eine reine Fiktion, es ist ein reines Gedankenkonstrukt, das in unseren Köpfen ist und wir meinen, wir müssen Geld schaffen, um leben zu können. Nein, wir müssen die Energien nutzen, die wir haben und die zu uns kommen, mit denen wir leben müssen, so wie es die Indigenen tun. Wir müssen uns mit der Natur in Einklang kommen. Und auch mit sich selbst in Einklang kommen. Also nicht nur mit der Natur, mit sich selbst, sondern mit allem in Einklang kommen. Und wenn wir alle in Einklang sind, dann brauchen wir kein Geld. Es wird überflüssig. Es wird einfach überflüssig.
Ja, das wäre richtig auch, Michael Dellinger. Du kennst ihn mit Sicherheit. Eine Welt ohne Geld ist ja absolut wundervoll. Energie momentan. Geld ist überwiegend, so sehe ich das, als schlechte Energie zu betrachten. Es gibt gute Menschen, die machen auch Gutes mit dem Geld. Jedoch ist es illusorisch, absolut, da will ich gar nicht drüber reden. Man hat ja auch, so wie ich hörte, 6 Erdkugeln in Gold als Schulden. Erzähl das mal jemandem, dann sagt derjenige sofort, ist ja illusorisch, ist ja krank, gibt's ja gar nicht. So viel Gold gibt's nicht, ne? Und das muss man doch mal erkennen. Was für ein Blödsinn die Menschheit hier lebt. Ja? Weil wir so trainiert worden sind, weil der Mensch sich so entwickelt hat, wir zugelassen haben, nicht wussten, Missbrauch, Abhängigkeiten, alles das gedeihen konnte. So sehe ich das.
Ja, und diese Abhängigkeiten werden immer weniger, weil der Mensch bewusst wird, alleine durch das Internet, durch Selbsterfahrung, durch Selbstverantwortung übernehmen und auch die Achtung vor einem selber. Wenn ich die Achtung vor mir selber nicht habe, habe ich sie auch anderen nicht gegenüber. Und das ist eigentlich das Wichtige dabei. Und wenn ich den Wert des Lebens wieder als das erkenne, was es ist, nämlich unverhandelbar, unveräußerlich, unendlich und unantastbar, was ich ja heute versucht habe rüberzubringen, dann kann ich es nicht mehr in einen minderwertigen Geldwert reflektieren. Dann minimiere ich meinen eigenen Lebenswert und das Leben, den Lebenswert anderer Leben. Und entweder mache ich es für lebenswert oder ich lasse es bleiben, aber nicht mehr für Geld.
Ich kann dir eine Gewissensfrage stellen, wenn ich darf. Wenn, darf ich?
Du darfst?
Ja, du sitzt da jetzt in Lima, ne, und lebst dein Leben. Und die Welt ist aber auch größer. Aber das wird doch für dich ein Problem werden in der heutigen Welt, ne, einfach irgendwo hinzureisen. Also das überlegst du dir dann schon, denke ich. Weil ja auch die Illusion des Geldes dich dann betrifft, sehe ich so. Wie siehst du das?
Ich kann jederzeit hingehen, wo ich will.
Ja, hingehen zu Fuß und dann brauchst du ein Visum, das kostet Geld, ne, und solche Dinge.
Ich habe gestern an der Deutschen Botschaft hier in Lima gelesen, dass da so zwei Wandergesellen in Peru unterwegs sind. Ich habe sie eingeladen, dass sie sich bei mir melden. Bis jetzt haben sie sich noch nicht gemeldet. Aber das ist eigentlich auch wieder ein typisches Beispiel dafür. Das sind Menschen, die wandern in ihrer Kluft, in ihrer Tracht, in ihrer Eintracht, um ihre Arbeit anzubieten für Essen und Schlafen. Und die arbeiten nicht für Geld, sondern die arbeiten aus ihrer Freude daran, durch die Welt zu wandern und die Welt zu erleben.
Ja, es ist richtig. Und sie werden auch ihre Gelder in dieser Welt haben, in ihrem Portemonnaie. Es geht hier um den Ist-Zustand für mich heute auch. Ne? Aber der Ist-Zustand sehe ich auch in, ja, ein mögliches Paradise-Gefühl. Das wäre wunderschön, vielleicht nicht Paradise, aber bewusster werden, ein besseres Miteinander finden und ja, die Entwicklung, wie wir es vielleicht auch immer früher mal gehabt haben und auch gelebt haben, was ja verzehrt worden ist, zerstört worden ist oder abgelernt worden ist, wie man das auch sagen möchte, wir bald wieder in den natürlichen Kreislauf des Miteinanders finden. Ja, und da braucht man nicht von Panzer reden, Gewehren reden, nee, weil das ist einfach böse, ganz einfach, nicht gut.
Überflüssig. Ich habe übrigens jetzt demnächst vor, auch als Paradiesbotschafter durch Peru zu reisen, allerdings mit Fahrrad.
Ja, sicher, ne. Es ging mir nur darum, das Gewissen bei dir jetzt mal nur aufzusetzen, zwecks des Geldes. Wenn man zu Fuß läuft, kommt man auch an irgendwelche Grenzen, wo man Geld verlangt. Ich verstehe aber deine Art und du hast uns schon die Botschaft drüber gebracht. Das ist schon richtig in der Form, was wir leben sollten, dürften und verstehen dürfen. Jedoch ist der Mensch noch ziemlich weit noch unterentwickelt, dieses Jetzt anzunehmen. Aber es ist gut, dass man es nach außen trägt und es kann auch schnell verstanden werden und auch schnell umgesetzt werden, wenn sich das Bewusstsein der Menschen dazu bereit erklärt.
Das Bewusstsein der Menschen wandelt sich und das Bewusstsein der Menschen kommt einmal durch das Wasser und auch durch die Sonne, durch das Licht. Und da verändert sich von der Natur aus her schon sehr viel. Und das sind Prozesse, die auch das Magnetfeld, das momentan sich abschwächt, trägt auch dazu bei, dass die Menschen bewusster werden. Und also ich brauche kein Geld, ich lebe ohne Geld und deine Gewissensfrage ist mir eigentlich, ich bin in meiner Konsequenz.
Du bist in deinem Leben am Leben, ganz einfach und das funktioniert.
Ich konnte dich nicht verstehen.
Ich sagte, du bist einfach in deinem Leben unterwegs und du lebst dein Leben, ganz einfach. Ne? Und das ist dein Leben. Ja, und du bist in deinem Leben zufrieden und du kannst das in deinem Leben auch so leben. Ja, und das lebt nicht jeder Mensch so heute. Ich bin völlig der Thematik hinter dir stehend, ne, und ich sehe aber auch die Gefangenengesellschaft, so sage ich, ne, die jetzt zu uns sagen, Mensch, weil Henning, das wird doch nie umgesetzt, das ist ein bisschen komischer. Nein, er ist nicht komisch. Ich finde, das ist sogar ein wichtiges Thema. Da geht es um es zu verstehen, deine Inhalte, und wie wir aber heute leben, das ist ja, die Menschen draußen sind in dem System, so ich sag mal zu 99%. Ja, und die Masse ist vielleicht jetzt neugierig, die einen haben weggeschaltet, die anderen haben hingehört heute Abend. Ne? Und ja, ist ein schwieriges, langes, großes Thema. sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht mehr weiter.
Also ich finde den Gedanken grundsätzlich, finde ich den schon wichtig, dass man den weiterspinnt und auch ausdenkt, ausmalt. Das meine ich mit Weiterspinnen im Sinne nicht von Spinage, dass ich hier irgendeine Spinnerei mache, sondern von Spinnen, wenn ich ein Spinnrad bediene. Ne? Da, in dem Sinn meine ich das. Und letztendlich ist es in dem System jetzt hier noch nicht möglich, völlig ohne. Und auch beim Henning ist es so, dass irgendjemand für den Internetanschluss bezahlt. Er bekommt ihn halt gestellt. Aber irgendwo muss immer noch irgendeiner Geld berappen dafür. Und ja, und solange es halt noch so ist, muss man halt schauen, wie man das am besten, wie man in die Richtung hinkommt. Also meine Vorstellung ist auch in der Gesellschaft, in der man lebt, man hat da beispielsweise ein Zeughaus, wo man eben Zeug einlagert, beispielsweise von Möbel, Betten, alles was es halt so gibt. Und wenn jemand da was braucht, dann holt er sich das da. Und wenn er von irgendwas zu viel hat, gibt er das halt ab und man kann das dann wieder verwenden. Quasi wie ein Depot, wo dann halt die Leute das, was sie zu viel haben, reingeben oder das, was sie fertigen, reingeben, wo andere davon wieder das nehmen können. Und dass das dann halt ein Geben und Empfangen ist, ein gleichwertiges. Das wäre ein schöner Gedanke, für mich zumindest mal. Ja, also das wäre so eine Vorstellung, die ich hätte, dass man einfach mal anfangen kann, um eben immer weniger von diesen Tauschmitteln zu benötigen. Weil letztendlich müsste eigentlich alles frei sein, wenn man es so nimmt, weil das sind alles, gehört alles den Indigenen, also gehört den Menschen, die sich als solche erkannt haben. Die leben eben in der Natur, mit der Natur. Das ist auch wieder ein Nehmen und ein Empfangen, ein Geben und ein Empfangen. Und somit schließt sich ein Kreislauf. Das wäre ein Gedanke, aber bis wir da hinkommen, da denke ich, haben wir noch ein bisschen einen Weg vor uns.
Das ist ganz einfach, dorthin zu kommen, weil die Strukturen sind alle da. Es werden Lebensmittel produziert, es werden Gebrauchsgüter produziert, es werden Nutzgüter produziert. Und wenn man bedenkt, dass aber alle Gebrauchsgüter, alle Nutzgüter, alle Fabriken, alle Produktionsstätten aus Energie bestehen, aus Lichtenergie, aus lebendiger Lichtenergie, und diese lebendige Lichtenergie auch ein Teil von dem gesamten Leben auf der Erde ist, dann ist der Laden, wo letztendlich verkauft wird, nicht mehr verkauft wird, sondern einfach nur noch ausgetauscht wird, beziehungsweise nicht getauscht wird, sondern derjenige, der etwas haben möchte, der nimmt es sich, bekommt es und bringt es, wenn er es nicht mehr braucht, wieder zurück. Das ist eine ganz einfache Kiste. Aber die Menschen sind nicht in der Lage, so einfach zu denken und zu handeln.
Naja, ganz so einfach ist es nicht. Also im Grunde genommen wäre es einfach, das ist schon richtig. Die Strukturen sind teilweise vorhanden. Gerade wenn du jetzt Lebensmittel ansprichst, dann ist das jetzt von Region zu Region unterschiedlich. Also es wird nicht überall alles produziert. Also hast du da auch wieder größere Wege, die wo zurückgelegt werden müssen. Also ganz so einfach, wie du dir das ausmalst, ist es in meinem Verständnis nicht. Wenn wir natürlich rein bewusstseinstechnisch so weit sind, dass wir uns alles manifestieren können, direkt, weil die Energie ist ja vorhanden und das, was vorhanden ist und greifbar, ist ja eigentlich nur gefrorene Energie, wenn man das einfach mal so benennen möchte. Dann wird es natürlich was anderes, aber so weit sind wir da nicht. Und bin gespannt, wann wir da mal hinkommen.
Ja, es geht ja auch um die Bewusstwerdung. In der Bewusstwerdung, in die Schöpferkraft zu gehen, heißt ja auch, dass ich als Schöpfer und als Wächter am Leben das, was ich esse, das hatten wir vorhin das Thema, dass wenn ich Früchte esse, dass ich deren Samen wieder in die Erde bringe. Dass ich dafür sorge, dass wenn ich ein Tier essen möchte, dass es vorher seine Bestimmung gelebt hat. Und wenn ich das mache, dann ist auch meine energetische Versorgung, die ich immer noch für Essen und Trinken brauche. Wobei ich, wenn ich mein energetisches Wasser trinke, brauche ich weniger Essen. Was also auch schon wieder ein Effekt ist, der den Konsum minimiert. Und wenn wir da wirklich in die Schöpferkraft oder wenn jeder in die Schöpferkraft geht oder nicht nur in die Schöpferkraft, sondern auch in die Wächter am Leben wird, dass also wirklich das Handeln nicht nur arbeiten, um Geld zu generieren, sondern wirklich das tun, was lebensnotwendig und lebenswichtig ist, dass wir in diese Handlung kommen, in diese Richtung gehen, dann können wir das, was da ist, an Geräten, an Werkzeug, nutzen, wo es ist. Weil wie viel Schaufeln stehen irgendwo in der Garage rum und werden nicht benutzt, um ein Loch zum Graben für einen Samen zu sehen.
Ja, Henning, die Sendezeit ist noch erstmal was Wichtiges, was du loswerden möchtest. Sonst würde ich zur Abschlussrunde auf jeden Fall kommen. Nochmal eine Feedbackrunde. Ich gebe dir das Mikrofon. Möchtest du noch was Wichtiges uns heute mitteilen? Und Nachtalk? Machst du heute einen Nachtalk noch?
Nee, den Nachtalk lassen wir weg, aber wir machen die Fragen noch zu Ende.
Oh, gerne, gerne. Bitte.
Ist jeder ein Mittäter, der für lebendiges energetisches Wasser und energetischen Strom ein energieloses Geld bezahlt und somit durch das Denken und Bezahlen in minderwertigen, energielosen Geldwerten sein eigenes energetisches Leben minimiert?
Das ist eine lange Frage.
Noch einmal, ist jeder ein Mittäter, der für lebendiges energetisches Wasser und energetischen Strom ein energieloses Geld bezahlt und somit durch das Denken und Bezahlen in minderwertigen, energielosen Geldwerten sein eigenes energetisches Leben minimiert?
Ja, hallo, guten Abend, hier ist Tünde. Also die Frage hört sich ziemlich kompliziert an, aber ich glaube, ich habe es verstanden, wie du das meinst. Ja, also es ist halt schon, finde ich, sehr traurig, dass wir für Wasser Geld bezahlen müssen. Also für Wasser einfach das von, sage ich jetzt mal so, Mutter Natur gegeben ist, müsste uns eigentlich frei stehen. Und ja, also deine Frage ist, ob wir Mittäter sind, nur weil wir dafür bezahlen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, weil in dem Moment, wo du bezahlst, minimierst du dein eigenes Leben, weil du für etwas, was ein Teil von dir ist, etwas tun musst, um Geld zu verdienen und Geld dann damit bezahlst, minimierst du eigentlich dein Leben.
Ja, da hast du vollkommen recht, das empfinde ich ja auch so, aber ja, habe ich momentan nicht viel andere Wahl, als das zu tun, es sei denn, ich hätte meine eigene Brunnen oder würde ich in Portugal leben, wo ich vor 2 Jahren Urlaub gemacht habe, da hatten wir unsere eigene See, ja, haben das Wasser da rausgepumpt und dann war kein, ja, wir haben kein Geld für Wasser bezahlt und wir haben auch aufgepasst, dass dieses Wasser sauber bleibt, ja.
Wunderbar. Ich habe noch eine Antwort auf eine Frage von vorhin, ob ich mein Internet bezahle. Ich habe einen konkludenten Vertrag gemacht. Ich bezahle kein Geld mehr für mein Internet. Dieser konkludente Vertrag ist aber auch wieder ein Prozess, ein Wandlungsprozess der Energien und meiner Selbstbewusstwerdung, dass ich auf solche Geschäfte oder gerade eben mit solchen Fragen die Leute dazu dränge, dass ich eben auch nicht mehr bezahlen muss.
Ja, dein konkludenter Vertrag beinhaltet aber mit Sicherheit einen Dienst, dem du dann jemanden erweist. Na, denke ich mal, weil sonst einfach so aus Jux und Tollerei, weil letztendlich muss irgendeiner dafür bezahlen. Das meine ich damit.
Nein, es muss keiner bezahlen. Das ist eine Täuschung der im Gedankengefängnis, dass wir für etwas bezahlen müssen, was uns gehört, wo wir Teil des Lebens von sind.
Na, das ist ja jetzt ein Teil deines Lebens, wenn du hier irgendwelche Infrastrukturen nutzt, die das System eben bereitstellt. Und wenn du da einen konkludenten Vertrag eingehst, das heißt, du machst irgendwas dafür. Ne?
Umgedreht. Das Internet wurde angeschlossen bzw. abgeschlossen und ich konnte das Internet nicht nutzen. Und aus dem Bezahlvertrag habe ich einen Konkludentenvertrag gemacht, dass ich nicht mehr bezahlen muss, weil man hat mir das Internet abgestellt und nicht rechtzeitig wieder hergestellt. Und man hat es mir aber dann wieder hergestellt aufgrund des Konkludentenvertrages. Das heißt, ich bezahle kein Geld mehr dafür, aber ich bekomme das Internet immer noch.
Ja, das ist aber letztendlich dann aufgrund einer besonderen Gegebenheit, die sich halt bei dir so entwickelt hat. Das ist ja immer das, was ich meine. Es ist eine bestimmte Situation, die sich bei dir so ergeben hat, vermutlich auch aufgrund deiner Einstellung, ist das schon klar. Aber so weit sind wir halt noch nicht. Und bei jedem geht's halt nicht. Also ich würde mich auch freuen, wenn ich mein Internet kostenlos hätte und dafür denen halt irgendwas erzähle. Aber leider geht es halt noch nicht bei jedem. Und ja, natürlich ist es ein Gefängnis, ist schon klar. Aber du nutzt die Infrastrukturen, die irgendjemand bereitstellt. Irgendjemand muss die Stromrechnung für die Server bezahlen. Natürlich wäre der Strom auch kostenlos. Allerdings muss man wieder wenn man nur über Solarpanel arbeitet, andere Möglichkeit gibt es ja noch nicht. Gibt es zwar schon, aber die ist noch nicht spruchreif oder wird bereitgestellt. Das sind alles Dinge, die wo halt noch laufen. Und ich finde, man lügt sich in die Tasche, wenn man sagt, okay, das geht jetzt alles schon ohne, weil es eben noch nicht ohne geht in diesem System.
Es geht nur für die ohne, die sich bewusst sind und dementsprechend konkludente Verhandlungen oder Verträge machen. Oder das Handeln selber in die Richtung tun, dass sie halt Schöpfer werden und nicht mehr Mittäter sind. Aber das sind Prozesse, die jeder für sich machen muss. Die funktionieren nicht von heute oder auf Anordnung von irgendeiner Diktatur von oben.
Ja, zudem müssen dann die Leute doch einige Kenntnis im Rechtssystem haben, dass sie damit umgehen können. Und die hat halt nicht jeder.
Deswegen habe ich ja diese Sendung heute Abend gemacht, damit das, was der Gerald Hüther bzw. der Arne von Hinkelbein gesagt hat oder recherchiert hat, dass das Rechtssystem eigentlich auch nur eine energielose Fiktion ist. Und wer meinen Vortrag heute verstanden hat, sollte eigentlich mittlerweile jetzt verstanden haben, dass alles, was keine Energie hat, was eine energielose Fiktion ist oder Theorie oder was auch immer oder energieloses Werkzeug ist, dass das eigentlich ein lebensminimierender Prozess ist, wenn man diesen benutzt oder in den Wandlungsprozess der Energien mit einbeschließen lässt. Es muss sich im Grunde genommen jeder mit seinem Handeln aus diesen fiktiven Prozessen, die uns vorgegeben werden, herauslösen. Das ist ein Prozess, der stattfindet und der findet auch immer mehr statt. Und es gibt Leute, die sich herauslösen oder auch herauslösen müssen, weil sie einfach keine Arbeit mehr haben, um Geld zu verdienen.
Also du weißt ja selber, dass ich indigen und autochton unterwegs bin. Und natürlich eines unserer Hauptthemen geht über die Menschenwürde. Und da ist ja sehr, sehr viel abgedeckt. Da musst du natürlich auch wissen, wie du hier mit dem ganzen Ding umgehst. Fakt ist, dass es momentan, auch wenn es de jure so ist, natürlich ist dieses de jure System auch eine Fiktion. Dessen darf man sich auch bewusst sein. Und die Firmen, die versuchen sich natürlich immer rauszuwinden. Und ja, das ist halt das Nächste, die Herausforderungen, die man hat. Weil rein rechtlich ist es schon so, dass das eigentlich alles frei zur Verfügung stehen müsste. Aber in der Realität, in dem Leben, wo wir jetzt eben drinstehen, ist es leider noch nicht so. Und man kann darauf hinweisen, das kann man tun. Du kannst aber nicht sagen, hier meine Menschenwürde verletzt, weil sie ist ja gemäß der Bedingungen eigentlich unantastbar und man kann sie nicht verletzen. Also das ist richtig hinterlistig, wie sie das gemacht haben. Und der Arne von Hinkelbein, sorry, aber das ist ein falscher 50er vor dem Herrn. Ich habe einen guten Freund verloren, der hat sich ja auf seine ganze Scheiße eingelassen und hat da, was noch nicht, wie viel 1000 Euro für seine Informationen bezahlt bei dem Typen. Und letztendlich wurde er dann allein gelassen und das hat ihm so viel Probleme gebracht, dass es ihm das Leben gekostet hat. Also auf den Kameraden bin ich wirklich schlecht zu sprechen. Das sage ich jetzt hier unter uns Pfarrersbrüdern.
Mir geht es jetzt gar nicht darum, ob es ein schlechter oder ein guter Mann ist. Ich meine, das sind aber alle Leute, die ich schreibe die ja auch an bezüglich meiner energielosen und energetischen Lebensweise oder Wandlungsprozesse. Die reagieren nicht drauf. Ne? Das ist genau wie der Daniele Ganzer. Die reagieren einfach nicht drauf, weil sie genau wissen, weil sie mit ihrem Wissen Geld verdienen können. Und wenn sie mein Wissen verbreiten oder weitergeben, dann können die kein Geld mehr verdienen. Die sind einfach in ihrem Denken, in ihrem Gedankengefängnis noch nicht frei, in ihrer, dass sie in der Schöpferkraft treten können. Die sind voll in der Mittäterschaft, in allen vielen Dingen, dass sie einfach aus sich selbst heraus noch nicht in die Schöpferkraft treten können. Weder in die Heilkraft noch in die Schöpferkraft. Und dieses Erkennen, und deswegen mache ich ja auch diese Sendung, und dafür bin ich auch ganz froh, dass wir diese Zeit hierfür nutzen können, dass eben diese Thematiken besprochen werden. Und dadurch, dass es besprochen wird, hoffe ich, dass die Leute, die zuhören, es erkennen, dass jeder für sein Leben selbst verantwortlich ist. Und nicht nur für sein Leben, sondern auch für alle anderer Leben. Und wenn wir nicht in die Schöpferkraft treten, wir alle immer Mittäter sind.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, in meiner Umgebung, wo Menschen 4.000, 6.000, 8.000 Euro verdienen und ein schönes, also ein persönliches Leben jenseits von dieser Trinität leben, das einfach von 1.000 Menschen ist nur eine Zahl, vielleicht 10 hier bewusst in diese Gedankenrichtung gegangen sind. Und das geht automatisch, dass man dann auch diese überbordende Fiktion des Geldmachens heraustritt, durch Schicksalsschläge zum Beispiel, die einfach mehr in ihre Mitte unterwegs waren. Faktum war eines, dass die goldenen Zeiten des Geldverdienens in dieser Größenordnung vorbei waren und runtergesaust sind auf 1.000 Euro, 1.500 Euro oder 800 Euro oder diesen Zusammenhang habe ich sehr oft erlebt, ja.
Henning, dein Abend, dein Mikrofon. Kommen wir langsam zum Schluss oder hast du da noch Fragen?
Ich habe noch Fragen. Ist jeder ein Mittäter, der Konsummüll in die Abfalltonne wirft oder daneben, sprich einfach fallen lässt und nicht in den Laden oder zum Hersteller zurückbringt, obwohl er den Müll, wo er den Müll her hat?
Ja, ich meine, die LKWs entladen, ne? Man sollte den Müll sofort wieder auf die LKWs zum den Leuten da, den Jungs da hinschicken. Er ist ein Täter im Endeffekt, aber auch wieder unbewusst. Was sagst du?
Henning, das musste ich mir jetzt wirklich bildlich vorstellen. Ne? Das wäre echt cool, wenn wir dieser ganze Müll, was wir im Laden kaufen, dann wieder zurückbringen würden.
Das wäre zumindest eine Tat, die in die Schöpferkraft geht.
Das Plastik darf man ja eh zurückbringen, ne? In den Laden.
Also ich sehe das hier in Lima jeden Abend, dass Leute rumgehen, in den Müll wühlen und Plastikflaschen raussuchen, um die Plastikflaschen einzusammeln, um da wieder Geld für zu bekommen. Als Rohstoff wieder verkaufen.
Ja, in Deutschland gibt es ja auch das Pfand dazu, hier in Österreich nicht. Ne? Also, ja.
Gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Ist jeder ein Mittäter, der ein Handy, Mobilfunktelefon benutzt, das mit einer Technologie funktioniert, mit der energetisches Leben durch Mikrowellen und Gigawellen minimiert wird?
Definitiv ja. Ne? Ist ja zur Norm geworden wieder, aber ist definitiv für mich ja. Und die Norm, die sieht man ja, was hier passiert.
Ja, das Stuttgarter Institut für Raumfahrttechnik hat auch mittlerweile nachgewiesen, dass, also die nennen das Handysalat. Die haben also die messen da so durch Bildwiedergebung und auch Fotografie und auch durch spezielle Messungen können die also die Informationen, die ein Wassertropfen hat, feststellen oder beziehungsweise wiedergeben, ähnlich wie der Dr. Emoto das gemacht hat. Nur die haben das den Versuch gemacht, also mit Salatkopf, also mit Blattsalat, haben die also Wasser in Berührung gebracht mit dem Salat, einmal ohne Handystrahlung und einmal mit Handystrahlung. Und man kann also auf den Bildern sehr gut erkennen, dass also Handystrahlung Einfluss auf die Wasserresonanz hat, beziehungsweise auf die Wasserqualität und auf die Information von Wasser. Ist jeder ein Mittäter, der in dem gleichmäßigen Takt und dem monotonen Rhythmus der Sekunde und der Minute und der Stunde in der Zeit eines Tages sein Leben nach einer Geschäftsideologie, in der er sich selber vom fiktiven Profit an fiktivem Geld fremdbestimmen lässt und in einer Fiktion von erfundenen Regeln sein Leben nach einer technischen Zeit lebt und ausrichtet?
Ich sag mal, wenn er das Leben richtig verstanden hat, kann man sich als Täter sehen. Jedoch, er lebt auch in dieser Illusion und merkt es nicht meistens. Meine Antwort.
Ja, viele Herzinfarkte sind darauf zurückzuführen, dass wir in einer Zeit leben, die zeitlich reguliert ist oder sehr streng reguliert ist. Und das Herz hat aber einen Rhythmus, das arrhythmisch ist. Und das Leben ist auch arrhythmisch. Und dieses eingepasste oder eingepresste Leben in einer rhythmischen Zeit führt eben symptomatisch auch zu verstärkt zu Herzinfarkten und dieser Herzenge. Und im Grunde genommen, die Leute wissen es nicht. Unbewusst sind sie Mittäter. Bewusst, wenn sie merken, dass sie Mittäter sind, werden sie sich diesen Regeln auch von selber lösen. Oder sieht das jemand anders?
Bitte das Mikrofon. Da, Franz, bitte.
Ja, wir sind wieder beim ersten Punkt, also beim vorhergehenden Punkt, wo wir diskutiert haben. Mit dem Geldthema und der Realität in diesem Gefängnis zu sein, dass jeder in ein Gefängnis drinnen ist, das auf die Herzebene gehört und die Überforderung des Natürlichen da ist, ist sicherlich Fakt. Es gibt wieder verschiedene Menschentypen und Wesenskonstruktionen, die diesen Druck und diesem Gefängnis standhalten und werden 80, 90 Jahre alt. Und es gibt Menschen, die sehr sensibel sind, die diesem Druck nicht widerstehen und einfach hier diese Symptomatik auftritt. Und wenn einer rausgetrieben wird aus diesem Gefängnis, dann ist es die Mehrzahl, dass er in der Klinik landet oder frühzeitig aus gesundheitlichen Gründen in Pension geschickt wird.
Möchte noch jemand was dazu sagen?
Anscheinend im Moment nicht.
Gut, ich stimme denen auch soweit bei. Also es ist halt so, dass wir uns eigentlich selber schädigen in unserer Mittäterschaft, wenn wir nicht bewusst werden, dass wir in eine Schöpferkraft treten können, wo alles anders ist und möglich ist. Dann möchte ich zur letzten Frage kommen. Ist jeder ein Mittäter, der mehr Energie für sich beansprucht, als ihm die Natur täglich schenkt?
Glaube ich nicht, weil der Leopard, der jagt, der Löwe, muss auch mal Anstrengung machen und dann verbraucht er vielleicht mehr. Nicht unbedingt, nein.
Wenn das energetische Leben, das vorhanden ist, was existiert, alles Leben ist, egal ob es jetzt ein Leopard oder ein Wassertropfen ist oder ein Weizenkorn. Jedes Leben ist ein sich selbst gehörendes Leben. Und die Energien, die wir täglich geschenkt bekommen, aus denen wir selber Leben, unser eigenes Leben kreieren können, wenn wir da mehr Energie brauchen als wie die, die wir bekommen, dann nehmen wir von Energien anderer Leben etwas weg. Eine ganz einfache mathematische Dreisatzrechnung.
Gibt es da Meinungen zu?
Ja, ich sehe das ein bisschen differenzierter. Es ist ein bestimmtes Energiepotenzial, Energiefeld vorhanden. Aus dem Energiefeld schöpfen wir alle. Und wir können alle gar nicht mehr schöpfen, als vorhanden ist. Das geht eigentlich gar nicht. Und deswegen sehe ich das differenzierter. Denn auch das Geldsystem kann über diese Gesetzmäßigkeit nicht hinweggehen. Es wird zwar dann teilweise halt mit, sogar wenn sie mit Falschgeld drucken, ist es auch Energie, was letztendlich zu dem ganzen Energiefeld mitgehört. Egal wie falsch oder wie gut die Energie jetzt ist, aber sie gehört mit dazu. Und man kann nicht eigentlich mehr rausnehmen, als man reingibt. Diese ganze Problematik, die wir hier haben, natürlich mit der Umweltzerstörung, darf man jetzt nicht außer Acht lassen. Das ist schon klar, da wird sehr, sehr viel Schindluder betrieben und auch viel zerstört. Dennoch ist es aber auch Energie. Es ist auch eine Energieform. Sogar dieser ganze Drecksplastikmüll, was man teilweise sieht, gerade in den südlichen Ländern sind sie da überhaupt nicht bewusst, was man da sieht, was sie einfach in die Flüsse kippen. Das ist wirklich krass. Und ich habe das selber kennengelernt, als ich damals in Sri Lanka war, uferlos. Das ist denen alles scheißegal. Aber letztendlich ist es grundsätzlich immer wieder Energie, das in dem kompletten Energiefeld der Erde vorhanden ist. Und wir können gar nicht mehr nehmen. Denn wenn einer an einem Tag komplett mehr nehmen würde, als überhaupt vorhanden ist, wäre das ganze System zerstört.
Ich glaube, du hast meine Frage jetzt nicht richtig verstanden. Meine Frage war, ist jeder ein Mittäter, der mehr Energie für sich beansprucht, als ihm die Natur täglich schenkt? Das täglich Schenken ist das, was wir täglich an Energie von allen Sonnen täglich bekommen, nicht die vorhanden ist. Also das Energiefeld ist Leben für sich. Und wenn ich mich aus dem Energiefeld, was Leben für sich ist, noch zusätzlich Energie nehmen muss, die ich also täglich geschenkt bekomme, dann beraube ich mich letztendlich sich selbst gehörendem anderer Leben.
Nee, ich sehe das trotzdem als eins an, weil das Ganze ja ist ein Torusfeld. Und das Torusfeld, das kann nur existieren, wenn die Energien ausgeglichen sind. Das geht ja gar nicht anders. Ansonsten wäre es sofort zerstört.
Also ich sehe das so, unser hierarchisch aufgebautes System in unserer Fiktion ist einfach das Prinzip, ich lebe durch den anderen. Das heißt also, wenn ich mich selbstständig mache und ich habe 10 Mitarbeiter, dann baue ich eine Hierarchie auf, dass ich mehr Energie von den Menschen fordere, als ich zurückgebe. Und das ist selbstverständlich, Shareholder und so weiter. Und das richtigere Prinzip wäre diese Würde, diese Augenhöhe zueinander und dass ich nicht durch andere Menschen lebe, sondern mit Menschen gleichwertig lebe von der Energiesituation.
Ja, danke, das sehe ich auch so. Das ist ich möchte jetzt einfach nur mal da erklären oder nochmal vorlesen, was uns die Natur täglich an 128.320 Energieeinheiten täglich schenkt. Und das bekommt ja jeder, das ist ja nicht nur ein, und diese Energie wird ja auch uns täglich zugeführt. Alle diese 128.000 320 Energieheiten sind bedingungslose Geschenke der Natur von der Schöpfung ohne eine Gegenleistung. Die Energieeinheiten sind 86.400 Geschenke, Zeiteinheit, Sekunden pro Tag, Lichtenergie von der Sonne am Tag, Lichtenergie vom Universum in der Nacht für Wandlungsprozesse zur Vitaminbildung und zur Regeneration des Körpers. Jede Unterbrechung von natürlichen Wandlungsprozessen durch fiktive, festgelegte Zeitpläne bewirken eine Minimierung der Lebensqualität bei einem selber sowie auch auf anderer Leben. Siehe Punkt H, was wir vorhin auch schon besprochen hatten. Dann haben wir 3000 ursprüngliche Geschenke, Maßeinheiten, Milliliter pro Tag notwendige Wasserenergie. Für die Wandlungsprozesse des Stoffwechsels zur Blutreinigung und Energieversorgung des Körpers, des menschlichen Körpers. Wurde durch Wasserprivatisierung in vielen Staaten durch Firmenstruktur den Menschen zur freien Nutzung beraubt. Aber auch durch das zunehmende Denken in Vermögenswerten haben sich die Menschen selber von der Wahrheit weg zu einer Lüge gedacht und in der Selbstlüge gelebt, sowie durch diesen Wandlungsprozess des ideologischen Denken in Vermögenswerte berauben wir uns selber der wahren und wirklichen Lebenswerte und haben vergessen, dass alle Wasser auf der Erde Geschenke sind, sowohl als auch sich selbst gehörendes Allgemeingut ist, ohne einen Rechtsanspruch auf Eigentum. Jeder, der über das Maß Wasser benutzt und kontaminiert und nicht wieder reinigt, begeht eine Mittäterschaft am Minimieren von Lebensqualität für sich selber und alle anderen Leben. Dann haben wir 13.000 ursprüngliche Geschenke, Maßeinheit, Quadratmeter notwendiger Lebensraum für eine Familie von 8 Menschen. Die sind nicht ausreichend aus dem Ergebnis eines Raumfahrtprojektes Biosphäre 2 genannt, das 2-mal gescheitert ist. Der Boden der Erde wurde durch Kriege und Landprivatisierung sowie durch Staatenbildung mit Firmenstruktur den Menschen zur freien Nutzung immer mehr beraubt oder weggenommen. Aber auch durch das zunehmende Denken in einer Ideologie von fiktiven Vermögenswerten. Durch diesen Wandlungsprozess des fiktiven Denkens wurden Vermögenswerte von der frei lebendigen Natur in private Eigentumsverhältnisse mittels eines Werkzeugs Geld verschoben. So minimieren wir uns selber der wahren und wirklichen Lebenswerte am Boden und Erde und haben vergessen, dass die gesamte Erde sowohl als auch ein sich selbst gehörender Organismus ist, auf dem uns eine Zeit zum Verweilen geschenkt wurde. Dann haben wir 25.920 Geschenke Atemzüge Luftenergie am Tag, die jedem lebenden Menschen sowie anderen Wesen geschenkt werden für die notwendigen Wandlungsprozesse, die den lebendigen Organismus aufrechterhalten. Die Atemluft zu verschmutzen ist ein Minimieren der Lebensqualität zum gesunden Atmen. Alle diese 128.320 Geschenke sind bedingungslose Geschenke der Natur vom Schöpfer allen Sein, ohne Gegenleistung. Ist das soweit verstanden worden?
Ja. Alexander, bist du noch da? Elfi, Franz, Armin, habt ihr das so verstanden?
Also grundsätzlich habe ich das natürlich verstanden, was du meinst. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, also zum einen möchte ich sagen, dass du, der Gedanke kommt mir schon die ganze Zeit, vielleicht den Begriff Mittäterschaft ändern solltest, weil der Täter, der alleine der Begriff Täter ist ja mit Schuld besetzt und wird mit Schuld assoziiert. Und wenn man bedenkt, was uns alles an Schuld eingeredet wird, ist das vielleicht etwas ungünstig. Und Und zum anderen habe ich immer das Gefühl, also ich verstehe schon, was du sagst und ja, grundsätzlich sind deine Aussagen schon richtig, aber ich frage mich die ganze Zeit, vielleicht bin ich da auch ein bisschen dusselig, weiß ich nicht, aber ich frage mich da so ein bisschen, worauf du jetzt eigentlich hinaus möchtest.
Ich möchte einfach nur darauf hinaus, dass die Menschen erkennen, was ist energetisches Leben und was ist eine energielose Fiktion.
Also ich finde das Vokabel Mittäterschaft für mich ganz angebracht, weil es genau um diese kleine Erschütterung für uns Menschen sorgen kann im energetischen Sinne und Mittäterschaft in der Tat sein, Energie zu reduzieren oder nicht in der Schöpferkraft durch die Taten, Gedanken, Wort und Werke, steht irgendwo. Ja. Ich finde, es ist ein legitimer, ein wichtiger deutscher Begriff, der sehr viel beinhaltet in dieser Richtung, wo es hier geht.
Also ich denke auch, dass da so die Interpretation in dieser Mittäterschaft, eine Schuld zu interpretieren, eigentlich nicht angebracht ist. Und ich will auch nicht die Schuld vermitteln, sondern lediglich damit zum Ausdruck bringen, dass man in seinem Handeln, in seinem energetischen Handeln eine Tat macht und die man mit begeht mit anderen. Mehr sagt das Wort für mich nicht. Wer mehr hineininterpretiert, selber schuld, würde ich sagen. Und letztendlich steht es ja auch jedem selber freiwillig zu, sich selbst zu entscheiden, gehe ich in eine Mittäterschaft oder gehe ich in die Schöpferkraft? Weil energetisch gesehen haben wir keine andere Möglichkeit, weil die Heilkraft, also die ausgleichende Kraft, ist eine aus sich selbst herauswirkende Kraft. Da braucht man nichts zu tun. Und es geht mir eigentlich um das Tun und das Handeln, was jeder täglich tut und macht, wie er sein Leben gestaltet, dass er erkennt, ich handle energetisch im Fluss der Energien oder ich handle nicht energetisch und renne irgendeiner energielosen Fiktion hinterher.
Ja, ja.
Und letztendlich bleibt es jedem selber überlassen, mache ich den Blödsinn mit oder werde ich Schöpfer?
Ja, Henning.
Ich würde sagen, das tiefe Schweigen, lass uns das letzte Lied spielen und wir beenden das Ganze.
Ja, es ist, glaube ich, schon tiefig, gutig und neu und nachdenklich und erkenntnisreich und auch ablehnend möglicherweise. Moment mal, die Tünde möchte noch was sagen.
Ja, hallo. Also mit der Mittäter, also ich muss dazu sagen, mich hat das ganz am Anfang auch so ein bisschen, Täter, ja, nicht schön. Aber eigentlich hat es nur damit zu tun, dass man was dafür tut. Man tut was dafür, dass man versklavt wird oder ist, ne, oder bleiben kann, ja. Man tut täglich dafür etwas und deswegen ist man Täter. Also man ist selber... Man tut selber etwas dafür, dass man, ja, versklavt wird hier weiter, ne? Dass wir für alles Wasser und so weiter bezahlen dürfen, was eigentlich ganz natürlich ist, dass, sage ich so, der Mutter Natur gibt uns das.
Okay, Mikrofon in der Runde.
Ja, danke. Ich denke, dass der so Mittäter eigentlich der passende und richtige Begriff ist, im Gegensatz zur Schöpferkraft, weil was anderes haben wir nicht. Und es kann sich jeder selber aussuchen. Jeder ist seines Glückes Schmied, Schöpfer oder Täter zu sein.
Damit machen wir jetzt zu.
Wobei die Täterschaft nicht mit Schuld geknüpft sein muss. Also es geht nur um die Tat, die man selber tut.
Es gibt keine Schuld.
Ja.
Okay, so sehe ich's.
Richtig. Es gibt keine Schuld und jeder ist selbstverantwortlich für das, was er tut.
Oder auch nicht tut.
werde Schöpfer.
Juhu, jetzt machen wir Schluss in der Runde, oder was sagst du? Hast du noch ein Abschlusswort für die Zuhörer? Erstmal, Alexander, vielleicht magst du noch ein kurzes Feedback geben. Habt ihr euch wohlgefühlt? Habt ihr noch ein paar Worte für den Abend? Wer mag, nochmal. Alexander ist noch hier, die Elfi, der Franz und der Armin ist noch bei uns. Alexander.
Ja, also grundsätzlich habe ich dich schon verstanden, wollte ich noch sagen, ich habe das schon mit der Tat und dem Täter, ich habe das schon verstanden, ich meine, ich habe das nur allgemein gemeint, weil der eine oder andere Zuhörer vielleicht eine gewisse Assoziation hat dabei, das hatte ich eigentlich nur gemacht, aber grundsätzlich ja, und was du auch gesagt hast, kann man durchaus mit einem Ja beantworten, aber ich muss auch dem Armin zustimmen, dass ich das auch differenzierter sehe. Grundsätzlich aber ist es trotzdem richtig, das auch anzusprechen, keine Frage. Und ich sage einfach ganz lieben Dank für die Sendung heute Abend.
Danke gleichfalls für deine Mitarbeit.
Ja, danke Alexander. Elfi, falls du da bist, dein Mikrofon. 21:22 und wir gehen weiter zum Franz. Franz Reutinger, hallo, dein Mikrofon.
Ja, Henning, ich danke dir für diesen interessanten Tiefgang. Du bist ein Radikaler im positiven Sinne. Das heißt, Radix, man geht zur Wurzel und hast von der Radikalität zum Ursprung des Menschen und unserer göttlichen und unseren göttlichen Daseins und den göttlichen Lebensstrom, der uns täglich beregnet, tiefe Erkenntnisse dargestellt in einer sehr guten Art und Weise. Und ja, und Radikalität lehnen wir ab, Täterschaft lehnen wir auch ab. Wir sind alle gut, wir sind ja alle nicht kampfbereit in dem Sinn, dass wir uns hier durchwurschteln ohne Geld und so weiter, dass wir Eigenverantwortung übernehmen. Es ist einfach der Lerndruck von der Kindheit weg über unsere Generationen und Eltern hier in Mittelerde eine große Herausforderung, hier in die Tat, in diese Radikalitätsmitte zu kommen. Meine Erfahrung ist, was ich schon sagte, wenn Menschen in diese Richtung unterwegs sein wollen oder hingedrückt werden, bedeutet es zu 99%, es verschwindet das Geld automatisch und es sind automatisch Tauschgeschäfte und andere Energien notwendig, um hier weiterzugehen in unserer Gegend. Und ja, ein radikaler Weg für mich wäre theoretisch, hier auch in ein anderes Land zu gehen, wo einfach die Industrialisierung und die gesamte Situation noch indogener war oder natürlicher wäre, um diesen radikalen Lernimpuls für die Bewusstwerdung und Umsetzung in der Tat für mich schneller noch machen zu können. Ich danke dir für diesen schönen, strukturierten und tiefgehenden Vortrag und wünsche dir alles Gute.
Danke.
Danke auch dir, Franz. Armin.
Ja, also mir war das auch genau wie dem Alexander, der Begriff Mittäter. Das war mir zu viel Schuldzuweisung. Ihr seid alle schuldig, dass ihr hier euch an der Erde versündigt. Wir gehen jetzt alle in den Freitod und dann haben wir morgen die gute Welt. Also für alle anderen, die vielleicht noch da sind. Aber es ist ja keiner mehr da. Der, wo den er, wie heißt es so schön, der, wo ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, baff. Und mir ist es ein bisschen zu viel Schuldzuweisungen und deswegen hat mir das nicht so gut gefallen, weil das irgendwie, das muss man umformulieren, das ist so nicht gut. Fühlen sich viele auf den Schlips getreten, verstehen es auch nicht. Grundsätzlich allerdings verstehe ich schon, was du sagst. Da bist du ja in Lima genau an der richtigen Adresse, weil da denke ich mal, da ist noch mehr Handlungsbedarf hier. Also rein so umweltschutztechnisch und so weiter. Okay. Ich danke dir trotzdem für dein Tun, auch wenn ich das einfach nicht so gut finde. Ich würde es anders formulieren. Und das hat sich auch nicht gut angefühlt. Ich fühle also energetischen Druck in der Stirngegend und das finde ich unangenehm und das teile ich einfach so mit. Einen schönen Abend noch.
Danke, Armin.
Auch Germane. Und vielleicht weißt du ja einen besseren Begriff als wie Mittäter. Wobei, ich sage, geht in die Schöpferkraft, dann fällt der Mittäter auf automatisch weg.
Na ja, klar. Ich meine, letztendlich sind die, wo jetzt da hier noch im Raum sind, eh schon auf dem richtigen Weg und gehen in ihre Schöpferkraft. Und ja, vielleicht fühle ich mich deswegen auch irgendwie dann so, ja, wie soll ich jetzt das sagen? Vielleicht gefällt mir deswegen der Begriff nicht so wirklich. Weil, ja, okay, das ist einfach meine Empfindung, meine Wahrnehmung. Und die ist einfach so.
Und Jenne schreibt ein schönes Ende, schreibt Jenne. Danke dir, Jenne. Ja, Henning, danke dir, Armin. Danke, den Danke haben wollen. Henning, mir hat's gefallen. War für mich auch manchmal tief. Das kommen bestimmt nochmal ganz gute Gedanken wieder hoch, wenn ich mir das nachhöre. Und ja, wie hast du dich gefühlt heute in deiner Thematik? Jetzt aber.
Ich habe mich sehr gut gefühlt. Also ich habe eigentlich versucht, neutral etwas rüberzubringen, was energetisch ist und was nicht energetisch ist. Was letztendlich jeder mit dem Griffen macht, das ist eigentlich sein eigenes Kopfgefängnis.
Ja, das ist dir, denke ich, schon gelungen. Und noch wohl mehr ist dir gelungen für den Abend, denke ich. Ich sage ein Dankeschön, Henning. Wolltest du den letzten Song ankündigen und noch ein paar Worte für die Menschen draußen sagen? Ich sage danke dir und freue mich auf deine nächste Sendung hier auf OKTalk.
Ja, ich bedanke mich auch für den schönen Abend und ich sage mal so, dass jemand Kopfschmerzen bekommen hat durch meine Argumente, ist für mich eigentlich ein Zeichen, dass ich gewisse Gehirnwindungen angeregt habe, mal über die Dinge, die heute Abend besprochen worden sind, nachzudenken. Und ich hoffe und bitte, mit mir in die Schöpferkraft zu gehen und in ein Paradies zu gehen, weil es wird eine neue Weltordnung gehen und ich sage euch, es wird ein Paradies werden und keine diktatorische Finanzhierarchie oder sonst irgendetwas. Und damit möchte ich den letzten Song anbieten oder ansagen. Das ist das Paradies von Stürmer. Es wird jetzt etwas Ballermann-mäßig, aber freut euch aufs Paradies. Paradies.
Wir alle dabei, denn wir trinken und feiern heute oberkörperfrei. So wie Adam und Eva, Baby, yes oder nie. Komm, wir feiern eine Party wie im Paradies. Wenn's im Sommer zu heiß wird, sind wir alle dabei, denn wir trinken und feiern heute oberkörperfrei. So wie
Okie-Tokie.